Bits und so.
Mit dem Hansel von Schwingend, außerdem dabei vom FSC Carlo Kaiser Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend.
Abend miteinander. Die Betas, die gehen dieses Jahr so ein bisschen hin und her. Man könnte sagen, sie schwappen. So, als wären sie flüssig. So ein bisschen mehr Liquid, mehr weniger Liquid, mehr Milchglas, mehr. Jetzt ist die Beta 4 raus und die Public Beta raus und sie haben, das Beta 3 war ja relativ milchglasig und relativ gut lesbar. Und sie gesagt, nee, das können wir nicht brauchen, weg damit. Das ist jetzt also wieder sehr glasig geworden. Und das ist ja schon interessant zu sehen. Hat es damit zu tun, ob Alan Dye in Urlaub ist oder nicht?
Der war ja offensichtlich in Urlaub. Ja, es ist sehr faszinierend zu beobachten und es ergibt natürlich nicht so richtig viel Sinn, was da gerade passiert. Also man kann sich da nur die wildesten und seltsamsten Theorien zusammenreimen, was da um alles in der Welt passiert ist, dass wir halt in den Entwickler-Betas dieses Hin und Her jetzt gesehen haben, was dort ja noch relativ nachvollziehbar war. Also dass Apple da Zeug auch ausprobiert und mal in die eine Richtung schwankt und dann in die andere, finde ich jetzt nicht so sonderlich furchtbar, sondern das ist okay bei so einem ja doch relativ großen Neudesign. Aber dass sie diese Entscheidung, dass praktisch durch dieses Frostglas so viel lesbarer zu machen, spezifisch nochmal zurückgenommen haben vor der Public Beta, ist doch irgendwo relativ irre. Und dann die Public Beta eben mit dem durchsichtigen Design rausgefallen ist.
Also Troughton Smith hat rausgesucht, wann wurde denn der Kernel von der Beta 3 gebaut? Und sagt er Mitte Juni. Also Beta 3 wurde direkt nach der WWC gebaut. Und die ist ja jetzt einen Monat her. Also die Beta 3 Stand ist zu einem gewissen Teil auf jeden Fall einen Monat schon alt. Wollten sie jetzt für die Public Beta etwas rausbringen, was mehr aussieht wie auf der WWDC? Und wie viel Zeit haben sie jetzt noch bis halt die Packungen in China gefüllt werden müssen mit geflashten Telefonen? Das wird jetzt schon knapp und die Lesbarkeit ist halt wieder im Eimer. Und bei vielen Elementen halt, überall wo es durchsichtig ist, kannst du nichts mehr lesen auf den Buttons. Jetzt geht ja so weit, dass jetzt sich Designer auf Twitter irgendwie gegenseitig überbieten, nee, ich habe eine Lösung, wie man es wieder lesbar macht und so.
Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, also ich renne natürlich bei mir auf den Geräten auch in diese Lesbarkeitsprobleme. Ich bin der Letzte, der sich hier hinsetzen würde, um zu behaupten, die gäbe es nicht. Aber es ist auch nicht so, als würde ich sagen, das Zeug ist komplett unlesbar in allen Situationen. Das Problem ist, dass es sehr variabel ist und von vielen Komponenten oder von vielen Elementen und verschiedenen Bestandteilen abhängt, die halt schwer zu kontrollieren sind und auf allen Geräten der Nutzer am Schluss halt mitunter auch anders sind. Also nicht nur das Wallpaper, sondern ja, ich meine die Klassiker. Und die Screenshots sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber der Witz ist natürlich in der Podcasts-App und auch in Apple Music, da sieht man das Paradebeispiel für Situationen, in denen es definitiv nicht möglich ist, die Leiste, die meistens ja die Tab-Leiste dann ist, nicht wirklich zu lesen.
Das ist so ein lustiges Suchspiel. So, kannst du die Playback-Controls finden? Und wie heißt die aktuell laufende Sendung oder sowas.
Ja.
Das geht halt nicht. Und das hatten sie ja eigentlich mit Beta 3 gelöst, aber es sieht halt nicht so cool aus.
Ja, es sieht nicht so cool aus. Das muss man einfach sagen. Das ist tatsächlich so. Also der Coolness-Faktor ist durch diese Frostung einfach deutlich eingeschränkt, weil es ist halt der Reiz dieses Designs, dass diese Glaselemente doch sehr durchsichtig sind und auch das der Button so bis zu einem gewissen Grad lebhaft wirkt, was eine eigene Problematik mit sich bringt, weil es eben ablenkt oder weil du ein Element hast, was blinkend ist, wenn du sehr bunte Inhalte durchscrollst. Und da ja alle möglichen Apps inzwischen alle möglichen Inhalte anzeigen und man meistens ja völlig unkontrollierbar mitunter auch die Inhalte sind, also eben gerade bei der Podcast-App die verschiedenen Cover-Elemente von den Podcasts jetzt ein gutes Beispiel. Genauso in Apple Music natürlich die Albumcover, die natürlich sehr bunt sind und auch farbintensiv sind. Und auf Social Media Apps dasselbe, wo du auch als App-Anbieter absolut keine Kontrolle über diese Inhalte hast, die der Nutzer am Schluss sieht. Und Apple als Betriebssystemhersteller noch weniger Kontrolle darüber hat. Und in diese unkontrollierte Umgebung kippst du eben dieses Glaselement rein und dann passieren Dinge. Und die sind sehr unterschiedlich. Manchmal funktioniert es. Also es ist schon so, dass Apple diese Glaselemente durchaus ja darauf ausgelegt hat, auf die Inhalte im Hintergrund zu reagieren. Und oft ist das auch mitunter clever gelöst, aber es ist halt auch oft genug so gelöst, dass man nichts lesen kann. Und das macht es natürlich schwierig.
Es könnte halt auch sein, dass sie irgendwie von der Beta 2 aus die Public Beta gebaut haben. Zwischendurch haben sie die Beta 3 rausgetan, um da was dran im Style zu ändern. Haben aber das nicht zurückgemerged bekommen bis in die Beta 4 und solche Sachen. Das kann schon sein, aber es ist halt irgendwie auch, also zumindest sind sie spät dran, wenigstens. Ja, können wir uns darauf einigen vielleicht?
Ja, das auf jeden Fall.
Dass sie irgendwie zu lange gebraucht haben, um das jetzt irgendwie fertig zu bekommen. Und auf jeden Fall sind sie spät dran. Jetzt, ja. Wie äußert sich das? Sie haben ja auch so, man hat auch gesehen, zwischen Beta 3 und Beta 4 und Beta 3 mit dem Milchglas war ja wohl auch so, dass schnell scrollende Elemente nicht diese Negativ-Dings ausgelöst haben, dass es weniger geblinkt hat, wenn du schnell gescrollt bist und dann ist es wieder, wenn du langsam geworden bist, dann hat sich auch die Farbe des Buttons quasi wieder umgedreht, je nachdem, ob hell oder dunkel drunter gelegen ist. Und das in Beta 4 auch wieder verschwunden. Mhm. Also es spricht dafür, dass da was durcheinander ist. Das ist halt nicht gut, wenn das so kurz vor knapp passiert. Ja. Das spricht auch mehr dafür, dass es ein Ablenkungsmanöver ist wegen Apple Intelligence und dass sie irgendwas zeigen mussten und das halt jetzt schnell zur Tür rausgeschubst haben. Ich habe nochmal nachgedacht und habe vergessen wann war denn dieses John Prosser Video? Wann ist denn das rausgekommen? Das würde beantworten, wann zumindest intern diese Builds mit diesem Glas schon vorhanden waren. Da schaue ich eben nochmal nach, aber Eindruck, dass das super frisch war.
Also ich meine, das war auf jeden Fall ein gutes Stück vor Juni. Also ich würde sagen April, Mai, spätestens Mai auf jeden Fall. Also ich gefühlt in meiner Erinnerung war das ein gutes Stück, bevor wir dann tatsächlich die tatsächliche Endfassung oder die Juni-Fassung gesehen haben.
Mitte Januar?
Mhm. Wow, okay, das so weit zurückdatiert hätte ich das nicht in meinem Kopf.
Weil jetzt so vom Gefühl her hätte ich eher getippt, dass das seit früher, Mai oder irgendwas erst in Code gegossen worden ist. Ja. Wenn sie es im Januar schon so weit hatten, dass das irgendein Developer auf seinem Gerät hatte, dann ist es vielleicht nicht nur ein Ablenkungsmanöver. Aber jetzt hin oder her, wie gut oder schlecht das auch immer jetzt benutzbar sein mag und wie auch die Performance, wie sie die jetzt unter Kontrolle bekommen, weil ich höre ja durchaus auch Leute heulen, dass das jetzt auf einem 16 Pro irgendwie ruckelt und zuckelt. Ja. Und ich habe ja gesehen auf dem iPad 9, dass sie da alles auch abgedreht hatten, weil das sowieso völlig überfordert war. Also Performance muss halt irgendwie stimmen und vom Konzept her, gut, können sie noch irgendwann drehen. Aber die andere Sache ist ja, haben da die Developer Bock drauf? Und die bekommen ja jetzt noch für unbestimmte Zeit diesen Schalter, den sie ziehen können. Hier so irgendwie so ein P-List-Key, wo drin steht, so Design requires compatibility heißt das. Ja. Und den können sie ziehen und dann lädt das System den alten Look. So, wenn jetzt im Herbst der Herbst kommt und viele Developer hatten jetzt im Sommer keinen Bock, sich nach Apples glasiger Pfeife zu tanzen und ziehen diesen Schalter und dann vergeht ein ganzes Jahr und dann kommt irgendwie iOS 27 und die haben immer noch keinen Bock und die ziehen immer noch den Schalter und Apple schaut in den App Store und sieht, dass irgendwie 89% aller Apps immer noch diesen Schalter ziehen. Was macht Apple dann? Zwingt die trotzdem den Schalter wieder dann abzudrehen? Den
Schalter abschalten. Ja, der ist ja ein komisches Hintertürchen, was sie da gelassen haben. Es ist wahrscheinlich natürlich gut, dass dieser Schalter existiert und jetzt sowieso natürlich sehr sinnvoll zum Start. Aber da ist ja, also würde mich nicht wundern, wenn früher oder später der Punkt kommt, an dem Apple sagt, vielleicht versuchen wir mal diesen Schalter auch einfach auszuwerfen und diese Option nicht mehr zu geben. Das wäre zumindest ein Weg. Vielleicht können sie es, ich meine, das ist ein Weg, den gefühlt Apple früher sicher gegangen wäre. Vielleicht sind sie inzwischen auch gar nicht mehr in der Lage, das so schnell zu machen und da so einen Druck halt aufzubauen und auszuüben. Und wir sehen ja auch sowieso schon, dass natürlich in iOS und iPadOS, dass ja auch große Entwickler sowieso seit Jahren irgendwie nicht viel Bock und Motivation haben, sich da nach Apples Designpfeife zu tanzen, sondern sowieso ihr eigenes Ding fahren, was oft natürlich auch nicht unbedingt allzu glorreich für den Nutzer ist. Gerade wenn du eine App hast, die halt für den Entwickler dann einfacher zu bauen ist, weil die sowieso für mehrere Plattformen gebaut, gedacht ist und entsprechend aber dann halt sich auch auf iPhone und iPad nicht unbedingt super nativ anfühlt und nicht super schick in den Rest des Betriebssystems passt. Jetzt mit Liquid Glass macht es natürlich jetzt nicht besser. Also das Hin und Her macht es natürlich jetzt nicht besser. Also als Entwickler, glaube ich, ist es schon unglaublich frustrierend, dass du mit diesem völlig sich andauernd wechselnden, mit dieser andauernd wechselnden Basis arbeiten musst. Weil wenn noch nicht mal Apple selbst genau weiß, wo sie eigentlich jetzt am Schluss hinwollen, wie sollst du da als Entwickler das halbwegs in den Griff bekommen? Gerade, und da werden ja jetzt zumindest von den Indie-Apps, die natürlich was auf sich geben und auch bemüht sind, sich an die Plattform Design und Vorgaben anzupassen und so auszusehen, wie halt iPhone-Apps vielleicht idealerweise aussehen sollten, für die ist es ja besonders frustrierend, weil wenn du dich natürlich nicht drum scherst, ist jetzt auch wurscht, was Apple da macht, aber wenn du gerne eben im App Store dann präsent sein willst, wenn im September das für die Allgemeinheit erscheint und damit dein Design angepasst haben willst, das stelle ich mir doch frustrierend vor.
Es ist aber auch so, dass die, dass so der Cross-Plattform-Look, der ist ja so, weil auch vieles einfach Webviews sind und weil halt alles flache Kästen sind und das ist ja relativ, also da unterscheidet sich sowieso nicht so besonders viel. Aber jetzt, wenn das nicht angenommen wird und sowieso viele Apps, die Leute viel benutzen, die WhatsApps und die Facebooks und so weiter, wenn die halt ihren eigenen Style weiterfahren, dann stechen ja die Apple-Apps raus mit ihrem Glass-Look. Dann sind die so ein bisschen fremd im eigenen System. Dann hast du Settings und Safari und die halt so komisch aussehen und der Rest sieht halt so normal langweilig aus.
Ja, also es ist sicher eine Gefahr. Ich meine, das ist ja jetzt bei der, während der Beta-Phase ist das ja der Ist-Zustand unterm Strich und da kann man natürlich drüber diskutieren. Je nachdem, wie die eigene App-Nutzung ist und wie die sich zusammensetzt, ist natürlich ein Großteil der Apps, die man vermutlich verwendet, sind, also ich meine, es gibt sicher auch Leute, die vielleicht deren Großteil der App-Nutzung in Apple-Apps besteht, dann hast du natürlich, bist du natürlich voller Liquid-Glass-Varianten jetzt schon. Aber also bei mir ist es trotzdem so, dass bei mir ist es, glaube ich, relativ durchmischt. Also ich benutze viele durchaus von Apples mitgelieferten Apps, aber natürlich auch viel Drittzeug. Und da merke ich jetzt schon, ist das Hin und Her ist schon, lässt schon den Eindruck, dass nicht Apple, die Apple-Apps die Ausreißer sind, sondern die anderen Apps, zumal da halt dann mitunter ja gar nichts mehr einheitlich ist, weil du hast sozusagen verschiedene ältere Designs, die eben auch unter verschiedenen Vorgaben entwickelt wurden oder vielleicht auch eine Google-App, die natürlich nach Googles Schema aufgebaut ist und ja, WhatsApp, was halt einfach WhatsApp ist und halt all die anderen größeren oder kleineren Apps, die da ihr seit langem ihre eigene Kiste machen. Und inzwischen gibt es ja so ein, ich glaube, ganz wenig, also bei mir zumindest in Testflight sind so von den Beta-Entwicklern sind jetzt so ein paar Apps aufgeschlagen, die auch anfangen, eben Liquid Glass zu experimentieren und einzusetzen und ihre Bedienoberfläche darauf umzustellen. Und das sieht schon interessant und ganz nett aus. Aber ich glaube, da müssen die Entwickler schon auch sehr genau wissen, was sie da gerade tun, um das sinnvoll umzusetzen.
Ja, also wir sehen dann auch im Herbst, wenn halt viele Leute den Accessibility-Schalter ziehen, also jetzt die User, und sagen hier Reduce Transparency und die auch das nicht mitbekommen. Und Apple hat ja dann die Metrik, so wie viele Leute haben diesen Schalter gezogen. Und wenn es halt sehr viele sind, informiert das auch Apple, dass sie vielleicht irgendwas falsch gemacht haben oder bleiben sie dann stur und sagen, nee, das muss jetzt so durch?
Das ist die spannende Frage natürlich. Vielleicht kriegen sie auch dieses Feedback jetzt schon durch die Public Beta. Es ist ja, ich meine, aus Apple sind keine neueren Zahlen mehr rausgefallen, wie viele Leute in dieser Public Beta sind, aber es sind halt mindestens mal ein paar Millionen, inzwischen wahrscheinlich viel mehr, vielleicht sind es 10 Millionen, 20 Millionen. Also es ist eigentlich ein relativ, für iPhone-Verhältnisse sind es natürlich immer noch wenige Nutzer, aber es ist ein irgendwo größeres Millionenpublikum und das ist schon nochmal eine andere Liga als die Entwickler-Beta. Ich meine, wir natürlich, wenn man damit arbeitet und darüber spricht und in diesem Alltagsgeschehen da drin steckt, dann fühlt sich das manchmal so an, als hätte natürlich jeder die Entwickler-Beta installiert und aber das ist, es ist halt ein kleiner Ausschnitt von den tatsächlichen Entwicklern und Superenthusiasten und Leuten, die halt interessiert an solchen Designänderungen in Betriebssystemen sind. Aber darüber hinaus ist das natürlich, ist ja das Spannende, was passiert, wenn das halt auf ein wirklich, wirklich ein breites Publikum trifft. Und gerade iPhone-Nutzer sind natürlich mit das breiteste Publikum, was es inzwischen vor allem natürlich bei Apple für Apple-Produkte gibt, weil, mhm. ja.
Und wir sehen dann auch, wie schnell Apple jetzt die 26.0 irgendwie an normale User wirklich rauspusht und ob das sofort alle bekommen oder ob sie da auch ein bisschen abwarten, bis sie da die ersten Unrundigkeiten nochmal rausgebügelt haben, die durchaus da passieren könnten. Mhm. Ansonsten mit CarPlay könnte noch interessant werden, wenn da halt Videoplayback im, im stehenden Auto funktioniert. Dafür muss aber das Auto an das Telefon melden, das Auto steht gerade.
Ja.
In meinem Smart wird das gelöst für das eingebaute Radio über den ist die Handbremse gezogen oder nicht Schalter.
Allgemein bekannte Handbremse gezogen oder nicht Schalter.
Und dann schaltet der DVD-Player das Bild weg, wenn ich das tue. Und das funktioniert auch und das also ist halt die Lösung, wenn du unterwegs Fernsehen willst, dass du den ein bisschen gezogen hältst.
Ja, ja. Und dann bist du so um die Kurven slidest.
Nee, aber das ist halt jetzt der erste, die erste Änderung an Classic CarPlay, wo das Auto einen Wert mehr ans, an, an CarPlay zurückgeben müsste. Das heißt, es erfordert ein Update von dem Autosystem offensichtlich. Ja.
ja.
Das wird und? Wahrscheinlich nicht so viele Autos, die das dann wirklich ja, die das überhaupt geupdatet werden können und die dann, wir haben gerade in der Pre-Show über irgendeinen Mitsubishi gesprochen, ich glaube, der sieht halt nie ein Update.
Ja, wer weiß. Und da ist ja immer, also ich weiß nicht, ob bei, an AirPlay hat ja Apple lange auch mehr gebunden, also die, wie lange das gedauert hat, bis Apple dieses, dieses Konzept überhaupt mal für Fernsehhersteller und so weiter freigegeben hat. Und es ist ja letztlich, war es ja zeitweise auch letztlich Voraussetzung, irgendeinen bestimmten Chip zum Beispiel dafür zu integrieren, damit das halt angesprochen werden kann. Also wir hatten ja, AirPlay ist ja so eine komische Kiste. Also da gab es ja auch immer viele Versuche, das irgendwie zu reverse-engineeren und da ein bisschen natürlich drumherum zu bauen. Und dann gab es mal Tools für den Mac, die den Mac zum Air, also das geht ja inzwischen alles auch mit Bord von Haus aus, aber es war ja eine Zeit lang so, dass auch der Mac irgendwie kein richtiger AirPlay-Empfänger war und dann gab es immer wieder natürlich Software, die dir das irgendwie zu, so zurechtgewurschtelt hat. Aber das wird ja jetzt in den Infotainment-Systemen, in den Fahrzeugen dasselbe Spiel sein. Also ich bin mir gar nicht klar, wer weiß, vielleicht jetzt bei den neuesten Plattformen von verschiedenen großen Autoherstellern wird das vielleicht möglich sein. Aber das, also jemand, der irgendwie ein 2-3 Jahre altes Fahrzeug hat, ich glaube, da sollte man nicht drauf hoffen, dass der Fahrzeugherstellern Software-Update, wo man wahrscheinlich in die Werkstatt muss und irgendjemand einen USB-Stick irgendwo reinsteckt, dass da Updates für ausgeliefert werden, die diese AirPlay-Funktionalität tatsächlich freischalten. Ich finde es ein bisschen, also ich meine, ich verstehe, Apple macht natürlich gern solche Sachen über solchen Weg, über solche Wege, aber es ist natürlich relativ absurd, dass das über AirPlay gelöst ist am Schluss, weil man sich ja doch fragt, warum nicht einfach. Du, ja, also ich meine, Apple wollte natürlich diese Rückmeldegeschichte, dass halt das Fahrzeug irgendwo diesen, das es muss ja an einer neutralen Stelle überprüft werden, dass das Fahrzeug wirklich steht im Sinne der Sicherheit, weil wir wissen, wenn das nicht gemacht wird, Leute schauen dann halt einfach Video beim Fahren. Also, aber ich meine, das machen Leute natürlich auch so. Also das ist ja nicht so, als würden Leute sich nicht ihre Smartphones irgendwo ins Auto hängen und darauf Videos schauen. Vielleicht ist es da besser, wenn es auf dem Infotainment-System läuft. Aber das ist wahrscheinlich eine eigene Diskussion und natürlich auch eine Frage von Haftung und.
Nee, pass auf. Ja. Wie wäre es mit Netflix für das HUD in der Windschutzscheibe direkt? Ja,
das ist ja sehr gut.
Ich glaube, das haben schon ganz viele Leute, so wie die fahren.
Also, ja, man könnte es oft meinen.
Nee, das, die Ablenkung ist natürlich, also die Bedienung über Touchscreens ist sowieso im Auto schwierig. Man könnte auch argumentieren, dass jetzt die Tapbacks auf iMessage
ja.
auf dem CarPlay-Display vielleicht schon eine Stufe zu weit gehen.
Ja. Ja, die habe ich im Einsatz noch nicht ausprobiert, im Live-Einsatz. Also da ist tatsächlich die Frage, ob man. Wo fängt es an, unsicher und seltsam zu werden? Auf der anderen Seite sind die Tapbacks eigentlich optimal für sowas wie den Fahrzeugeinsatz, weil du halt ja wirklich einfach nur diese, also du hast ja auch keinen Text, sondern du reagierst halt auf die vorgelesene Nachricht unterm Strich und damit hast du natürlich trotzdem diese Interaktion mit den Bedienelementen, aber es ist, glaube ich, deutlich besser, weil vermutlich die Zahl der Leute, die sich dann die Nachricht vorlesen lassen und unter Umständen dann doch denken, ach, vielleicht schaue ich mal schnell auf dem iPhone und mache da halt mein Tapback, ist auch nicht viel gewonnen unterm Strich. Es ist halt einfach frustrierend, dass Leute nicht wirklich in der Lage sind, im Auto ihre Finger halt von ihrem Telefon zu lassen. Also man sieht es ja jeden Tag im Straßenverkehr. Und ich habe mich selbst auch schon erwischt. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie mein Telefon in die Hand genommen im Fahrzeug. Also es ist einfach, das ist wirklich ein Fluch. Und es ist einfach so offensichtlich falsch, das zu machen und auch so offensichtlich gefährlich. Das heißt also, jede Interaktion, die das verhindert, wenn Leute dann dieses Tapback über das Infotainment-System machen, ist eigentlich was gewonnen, würde ich sagen, unterm Strich. Selbst wenn es immer noch, ich meine, alles lenkt im Auto am Schluss ab. Also ich meine, auch wenn du telefonierst im Auto, kannst du auch super abgelenkt sein, selbst wenn du einfach vor dich hinsprichst.
Ja, also telefonieren auch mit Handsfree und alles, das ist auch einfach eine große Ablenkung. Auch erstaunlicherweise viel mehr, als wenn jetzt ein Beifahrer dich irgendwie voll schwafelt.
Ja.
Einfach nur dadurch, dass es am Telefonverbindung ist. Das ist erstaunlich. Also habe ich auch schon gemerkt, wenn ich irgendwie gefahren bin, telefoniert habe, dass ich nicht gemerkt habe, wie ich jetzt ans Ziel gekommen bin.
Exakt.
Das ist einfach so auf Autopilot.
Ist relativ erschreckend eigentlich, weil man kann dann halt hoffen, dass man natürlich in einer ungewöhnlichen Situation auch wieder rausgerissen wird, aber die Reaktionszeit und all diese Problematiken da drumherum ist natürlich eigentlich ein Desaster, ja.
Ich bin auch, als ich vor 100 Jahren mal umgezogen bin, bin ich auch noch 10-mal in die alte Wohnung gefahren, automatisch.
Ja, manche Sachen dauern ein bisschen länger.
Chat sagt auch, es gibt ja diese China Android-Tablets drauf, die halt auch einfach sowieso erlauben, Videos abzuspielen und eine YouTube-App drauf haben und so weiter. Also das ist alles schon irgendwie möglich, wenn man sich das bauen möchte, aber sollte man natürlich nicht. Aber wenn halt das Auto das, ich meine, man könnte auch einfach das Accelerometer vom iPhone anschauen. Wenn es rumpelt, dann bewegt sich das Auto wahrscheinlich.
Das iPhone weiß ja sehr gut eigentlich, wann es in einem fahrenden Auto sitzt. Das kann man ja mit dieser Bedienungshilfe, mit den Pünktchen, die einen nicht die Übelkeit verhindern sollen, merkt man, dass die ja, man schlägt natürlich auch im Bus und in anderen fahrenden Objekten an, aber das iPhone weiß, wann du dich in einem Fahrzeug bewegst unterm Strich. Es kann dann nicht immer das Fahrzeug richtig erkennen, aber das würde eigentlich, also für nur wahrscheinlich 95, wenn nicht mehr Prozent der Fälle, wird das wahrscheinlich völlig ausreichen.
Ich weiß nicht mehr, welches Auto das war, aber irgendein Auto heult dich voll, wenn du zu viel auf dem Autoradio rumklickst, aber dann ist ein Button, nee, ich bin der Beifahrer. Dann kannst du, ich bin der Beifahrer, klicken und dann lässt er dich weiter.
Ja, ich meine, das iPhone macht das ja eigentlich auch bei CarPlay. Das ist dieser ich fahre nicht Button. So, du kannst halt bei der Fahrt ich fahre nicht drücken. Na gut.
Ja, ansonsten die Widgets und Kram, das ist wahrscheinlich alles ganz nett, wenn da viele Autos jetzt dadurch das Update bekommen. Aber ich habe zurzeit kein CarPlay drin. Ich habe es noch nicht umgebaut und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das umzubauen, irgend so ein China-Tablet in das Ding reinzustecken. Aber wahrscheinlich kriege ich für mein Smart-Radio noch ein paar hundert Euro. Also wahrscheinlich wird es sich lohnen und das ist echt schlecht. So, also das.
Ja. Ja, und ich meine, diese CarPlay-Nachbau-Displays, da bekommen wir ja inzwischen schon ziemlich gutes Zeug für sehr überschaubare Preise. Also die Frage ist natürlich immer noch, wie du das jetzt in den Smart oder ob das Display so groß ist, dass der Smart praktisch das Fenster ausfüllt.
Naja, also das ist so ein, was ist das, Doppel-DIN ist das wahrscheinlich, so iPad-Mini-Größe, das Originalradio. Und da würde wahrscheinlich gut so ein Ding reinpassen.
Da gibt es sicher auch welche. Ich habe nur jetzt welche auch gesehen, die halt inzwischen so super Widescreens haben, weil die versuchen dir letztlich, die teilen das dann mitunter auf, das Display, dann kannst du halb CarPlay und auf der anderen Seite noch die
YouTube.
Ja, auf der anderen Seite die TikTok einblenden. Ja.
Okay. Ansonsten, jetzt, das ist das Galaxy, das neue Galaxy Fold ist ja raus und sieht so ganz interessant aus. Und stell dir mal vor, dieses Foldable wäre von Apple und würde iOS drauf laufen. Irgendwie ist es schon verlockend so, auch wenn es jetzt in dieser, also halt zwei sehr dünne Teile, die so zusammen gefaltet werden können. Die haben vielleicht jetzt auch diese Knickproblematik in der Mitte so ein bisschen gelöst. Es wäre trotzdem noch Plastik und relativ kratzanfällig und du kriegst halt sehr schlecht nur sinnvolle Cases drauf. Einfach so von der Mechanik her. Aber irgendwie wäre es schon verlockend, aber ist halt auch das Problem, dass das dann fast fünfstelligen Betrag kosten würde bei Apple. Das heißt, ein sehr zerbrechliches Ding, was irgendwie sehr, sehr teuer ist, aber dir auch irgendwie noch ein iPad Mini immer dabei, dir ein iPad Mini mitgibt. Irgendwie könnte das was werden, aber ich glaube, das wird auch ein schwieriger Sell. Ja, weil selbst wenn du dann das immer aufklappen kannst und also schwierig.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite schreie ich eigentlich ja auch schon recht lange, wünsche mir sehr lange schon dieses Foldable, was mal aus Apple herausfallen möge, und ich aller Wahrscheinlichkeit nach wird es ja nächsten Herbst passieren. Und genau, halt natürlich interessant, weil ja auch die Diskussion war, welche Form hat das dann tatsächlich? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu klappen, und das wäre ja ist ja jetzt einfach die naheliegendste Form, einfach letztlich dem Buch, einem kleinen Notizbüchlein zu folgen, was man eben aufklappt. Und jetzt sind ja auch Display-Dimensionen schon durch die Gegend gefleucht. Da ist mir noch nicht ganz klar, wie die Seitenverhältnisse am Schluss sind, weil irgendwo wird es ja komisch von den Verhältnissen. Also entweder ist ein Außendisplay sinnvoll und richtig, und die Größen, die jetzt für das iPhone Fold da durchgereicht wurden, die waren ja noch mal ein gutes Stück kleiner als das, was jetzt das Galaxy-Ding bietet. Also ich glaube, das Außendisplay waren beim iPhone irgendwie 5,5, waren, glaube ich, im Gespräch, was ja so iPhone-Mini-Dimensionen dann letztlich hätte, was lustig ist. Und dann das Aufgeklappte wäre so, glaube ich, würde knapp unterm iPad Mini liegen. Aber die Frage ist halt, mit was für einem Seitenverhältnis. Und am Schluss ist natürlich interessant, wenn ich mir das unter einem völligen Produktiveinsatz überlege, also jetzt mal abgesehen von der Frage, kann ich dann darauf Video schauen? Ja, natürlich kannst du besser drauf Video schauen, wenn du halt vielleicht das aufgeklappte Display hast, obwohl da auch immer noch die Frage ist, wie ist halt das Seitenverhältnis und wie optimal ist das dann, um welche Art von Video zu schauen. Aber gerade für den Produktiveinsatz fragt man sich dann am Schluss doch, ist es halt genug? Das ist genauso wie das iPad Mini. Im iPad Mini könntest du auch theoretisch natürlich Produktiveinsatz ja irgendwas mitmachen, aber eigentlich musst du eine Hardware-Tastatur mitnehmen. Die müsstest du für so ein Fold letztlich auch mitnehmen. Ich meine, Basti hatte ja das mit dem Pixel Fold mal alles oder war das bis Pixel oder mit welchem hat er das durchgespielt? Ich weiß gar nicht mehr jetzt. Muss man nächste Woche vielleicht nochmal zu befragen. Aber da ist ja interessant, wenn du halt irgendeine Form von Hardware-Tastatur auch noch dabei hast, wie sehr wird das dann wirklich zu einem Arbeitsgerät? Und da sind natürlich die viel größeren Fragen, weil was läuft denn auf diesem aufgeklappten iPhone? Also läuft da praktisch iPadOS 26 oder iPadOS 27 dann nächstes Jahr? Weil das ist ja, läuft da ein System, an dem ich Fenster habe und mit meinen Apps die in Fensterchen schiebe? Oder sagt dann Apple plötzlich so, nee, das ist ja ein iPhone. Also, Fenster darfst du auf dem iPhone, ganz unmöglich, dass es da Fenster gäbe.
Ja, zum Beispiel auf dem Galaxy fehlt jetzt der Stift-Support bei dem Ding.
Ja.
Was vielleicht nicht blöd wäre, wenn du jetzt eh mit deinem Galaxy, den ganzen Galaxy-Dingern den Stift-Support gewohnt warst und willst es jetzt auf dem Ding haben, sag ja, nee, ist zu dünn, geht nicht.
Ja, und ist eigentlich schade, weil das wären ja genau diese Stärken von dieser Art von Gerät, dass natürlich das dann alles dabei wäre. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe eben ein iPhone mit einem akzeptabel großen Außendisplay, was sich damit schon gut nutzen lässt, ich klappe es auf und habe mehr oder weniger ein iPad Mini mit natürlich Apple Pencil Support plus eine externe Tastatur, die sinnvoll ist, die natürlich ideal. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, es gibt ja natürlich keine sinnvolle Form, da eine Hülle um dieses Foldable zu basteln. Also es gibt auch keine Magic Keyboard Hülle, die letztlich um dieses Foldable passt. Also es funktioniert ja alles nicht mit Aufklappen und so weiter. Und das heißt, du hast halt eine externe Tastatur, die du extra mitschleppen musst und die auch getrennt ist von dem Gerät. Das ist alles suboptimal. Plus halt super teuer natürlich, weil du hast dieses 2000 Euro aufwärts Foldable, du hast diese externe Tastatur, du musst dir natürlich einen Pencil für 100 Euro plus dazu kaufen und dann hast du, ja,
Und dann hast du halt ein bisschen mehr als auf einem 17 Pro Max oder irgendein 18 Pro Max, was auch immer dann da drauf.
Ja.
Bisschen mehr Platz, ja. Aber deswegen ja auch, deswegen die Frage, mit iPad-Apps, die dann drauf laufen oder halt nicht, hast du da dann Menübar. Und kannst du da Menübar auf dem kleinen quadratischen Display ist wieder so eine Frage, wie dick ist dein Finger, ja? Muss man,
ob du den abfallen musst.
Richtig. Ja. Ja. Vielleicht auch Zubehörgelegenheit für Fingerspitze. Aber das wird schwierig. Und halt die andere Sache, die Vorstufe, die jetzt halt im Herbst kommen könnte, das dünne iPhone, das halt jetzt einfach nur dünn ist, so als Testlauf möglicherweise, ob wir das, ob Apple das so dünn hinbekommt. Aber auch da die Frage, so, wir haben schon gesehen, dass nur die Größe des Telefons durchaus einen sehr großen Unterschied im Eindruck machen kann. Wenn ich jetzt einen 16er und einen 15er, also Pro Max jeweils, in die Hand nehme, diese 10 Gramm machen einen enormen Unterschied im Gefühl aus. Ja, und das, wenn das 17er Air oder wie es auch dann heißt, sehr dünn ist und sehr leicht sein sollte, das kann ja schon was sein. Aber wenn es der dann halt wie bei deinem Mini damals dann einfach um 10 Uhr morgens schon leer ist, was hast du dann davon?
Das Mini war einfach sehr gut. Auch wenn es um 10 Uhr morgens schon leer war. Ja, klar, das ist also diese Kompromissfrage, die wird sich natürlich extrem stellen, sowohl bei dem Foldable als auch jetzt schon bei dem Air oder wie es dann auch immer heißt. Weil mit irgendwelchen massiven Kompromissen wird das so oder so einhergehen. Und da ist tatsächlich die Frage, wie viel halt gewonnen ist. Auf der anderen Seite finde ich es doch erfreulich, dass halt Apple jetzt nach sehr vielen Jahren, in denen beim iPhone ja praktisch, also natürlich sind Sachen beim iPhone passiert, aber die Form selbst und die Basis des Gerätes hat sich ja letztlich nicht mehr groß verändert. Sogar das Design, kannst du darüber diskutieren, wie sehr sich das Design verändert hat, aber Design mal außen vor gelassen, sondern wirklich die Frage, dass halt Mini haben sie abgesägt, haben sie probiert und abgesägt, weil offensichtlich einfach nicht genug Leute es gekauft haben. Dann kam das Plus-Modell, was wir immer noch haben, was offensichtlich jetzt auch nicht so super viele Leute kaufen. Und jetzt probieren sie es halt mal mit einer anderen Form, die zumindest ein bisschen mehr, finde ich, Spannung bringt, weil sie halt du kannst darüber diskutieren, ob das jetzt was Neues ist, weil Samsung ja schon mal seine Variante davon vorgelegt hat. Aber es ist zumindest fürs iPhone natürlich was Neues. Es ist einfach eine Form, die in diesem Ausgestaltung wir jetzt bis jetzt nicht hatten. Und dass das so super sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht ist tatsächlich der Reiz bei einem Mobilgerät halt, dadurch, dass es halt einfach super dünn ist und hoffentlich auch ein gutes Stück leichter, hat sicher seinen eigenen Reizfaktor. Ob es sich dann halt lohnt, dafür halt eine schlechtere Kamera auch in Kauf zu nehmen und all die anderen Abstriche zu machen und halt ein empfindlicheres Gerät zu haben, was du sowieso wieder in eine Hülle stecken musst, dann bist du am Schluss an dem Punkt, wo du sagst, das ist eigentlich Käse.
Das siehst du auch bei dem Galaxy Fold. Die haben ja da eine relativ große, gute Kamera drauf, aber hat halt einen Kamerabuckel aus der Hölle. Der ist so dick wie die beiden Hälften zusammen.
Ja, das ist halt das Problem, dass der Rest hat halt funktioniert, den so dünn zu bekommen, was auch schon sehr beeindruckend, ich habe es auch noch nicht in den Fingern gehabt, aber so von den Bildern sieht es ja echt sehr beeindruckend aus von der Größe. Es ist jetzt offensichtlich genau der fehlende Schritt gewesen, um das zu einem Gerät zu machen, was du halt akzeptieren kannst, dass es zusammengeklappt auch ein normales Gerät ist. Und außer, eben dem riesigen Kamerabuckel. Und der wird ja beim iPhone nicht jetzt, also beim Foldable iPhone, nicht viel weniger drastisch sein, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Und wo ist die Schmerzgrenze, wenn jetzt das iPhone 17 Air daherkommt und Einstiegspreis 1500 oder sowas hinlegt?
Das ist natürlich eine spannende Frage, wenn das teurer würde.
Dann kommt der nächstes Jahr dann das iPhone 27 Foldable oder sowas daher. Und das sind halt zwei solche iPhones zusammengeklebt und es kostet halt 3.000.
Also wenn es 3.000 kostet, da brauchen wir eigentlich nicht drüber zu sprechen, weil dann ist es vorbei.
Dann kaufst du dir lieber eine Vision Pro.
Dann kaufe ich mir lieber noch eine Vision Pro. Ja, also ich glaube, da gibt es sicher auch eine Schmerzzone, was diese Foldables und den Preis angeht. Und da bin ich sehr neugierig, wo Apple da hingeht. Ich meine, wir haben ja lange auch die Spekulationen gehabt, dass sie sowieso natürlich irgendeine Form von Ultramodell oben dran setzen. Und ich glaube, es ist Luft nach oben. Leute sind, glaube ich, bereit, noch mehr Geld für ein iPhone zu bezahlen. Das ist auf jeden Fall da. Der andere Foldable-Markt, der, ich meine, der ist klein, aber es sind auch Leute ja bereit für Android-Geräte, diese, ich meine, das, bei Samsung wissen wir auch und auch das Pixel Fold, die Preise, die fallen natürlich relativ schnell. Also diese 2000 oder was sie dann zum Start oder UVP kosten, das hat dann mit dem Markt, Straßenpreis hat das ja nicht viel zu tun. Also ich meine, das Galaxy, das 7 Z Fold 7, so rum, das wird ja wahrscheinlich in ein paar Wochen, wird es halt deutlich unter dieser Preismarke sein. Und da ist halt die Frage, wo kann halt Apple, wie weit kann Apple da gehen? Können sie mit einem 2.500 €, da fängt es schon an, sehr, sehr schmerzhaft zu werden. 3.000 €, würde ich sagen, ist es eigentlich vorbei. Das braucht, also ich meine, können sie natürlich trotzdem auf den Markt bringen und irgendjemand kauft es dann unterm Strich wahrscheinlich immer noch. Aber ja, also weiß nicht genau, was sich dann Apple davon auch verspricht. Irgendwo ist es halt einfach schmerzhaft, wenn der Preis halt völlig abgleitet.
Ja, wollen wir mal sehen, wie sich auch das neue Telefon, wenn jetzt, ich meine, so eine Hardware wie so ein dünnes Telefon mit einem kleineren Akku, das hat ja auch weniger Batterie drin, jetzt das 17R oder sowas. Wenn jetzt aber iOS 26 daherkommt und einfach Akku aus dem Fenster feuert für Glas, ist halt wirklich wieder um 10 Uhr morgens Schluss und das geht ja nicht.
Ja, also ich meine, es ist natürlich schwierig jetzt, weil wir nur die Beta-Version kennen und Beta-Versionen sind natürlich eine eigene Kiste, was die Akkulaufzeit angeht.
Okay, ich versuche es anders. Aber das könnte eine Situation werden, ja, wie mit dem Homepad, wo die Hardware einfach sich auf die Software verlässt und es kommt halt nicht und dann müssen sie halt das 17R verschieben, bis die iOS-Version nicht mehr so viel Strom zieht.
Ist möglich. Ich meine, auf der anderen Seite hat Apple, glaube ich, also was sie zumindest chipseitig haben sie das ja relativ gut unter Kontrolle, was sie da schrauben können. Wenn sie das Betriebssystem da halbwegs effizient auch noch optimiert bekommen oder vielleicht irgendwo anders halt einen Abstrich machen und sei es halt tatsächlich auch an der Leistung. Also der Witz ist ja auch, wenn du dir die iPhone-Benchmarks anschaust von den aktuellsten iPhones, dass die ja auch eine Form von Leistung bringen, die man vielleicht manchmal braucht, aber wahrscheinlich sehr selten. Also na klar, wenn wir dann wieder bei KI-Kram sind und auch Fotobearbeitung und Sachen, da bist du natürlich froh über jede Sekunde, die das vielleicht weniger dauert und da wirst du dann auch die Leistung schon abrufen können, punktuell. Aber insgesamt könnte man da ja wahrscheinlich auch nochmal, also ich, ja, sehr interessant, ob sie da schaffen, halt irgend so ein Zwischending hinzubekommen, was Leistung, geringe Akkukapazität und insgesamt dieses Komplettpaket angeht und dass man mit so einem Air iPhone dann trotzdem vielleicht so halbwegs noch über den Tag kommt. Ich meine, Nutzungsszenarien sind auch sehr verschieden. Ich meine, Leute benutzen vielleicht ihr iPhone wenig und nur zum Telefonieren, wer weiß. Also da gibt es ja sicher auch noch ganz unterschiedliche Ansätze. Auf jeden Fall bin ich froh, dass jetzt beim iPhone, man sieht, dass jetzt bei den iPhones einfach mal seit vielen Jahren Bewegung reinkommt. Wir diesen Herbst was Neues sehen werden, wir nächstes Jahr was Neues sehen werden, wir nächstes Jahr sowieso wahrscheinlich ja noch mehr Neues sehen werden, weil es ja sehr echt gut sein könnte, dass sie das ganze iPhone-Line-Up so ein bisschen auftrennen oder vielleicht dann eben die normale 18er-Version später einführen mit dem E zusammen. Und ich glaube, da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, wie sie ein bisschen Wind in diese doch sehr statische iPhone-Weiterentwicklung, die einfach von Jahr zu Jahr immer Details verbessert haben, was nett war, aber halt natürlich auch nicht so super spannend.
Wisst ihr, was super spannend ist? Bits und so Plus. Ihr könnt die Sendung mit Plus klicken, dann kriegt ihr die Kapitelmarken in die Sendung rein, da kommt ihr die Pre-Show, die Post-Show, heute haben wir in der Pre-Show ein bisschen über Fahrräder und Hybridautos gesprochen, wie Leo sein erstes Elektroauto geladen hat.
Ein Halb-Elektroauto.
Und mit so einem nicht ganz Stecker, aber ist alles, das hat geklappt.
Und nach Japan gefahren ist, um sein Auto zu laden.
Ja. Und unterstützt, und das Wichtigste, die Sendung direkt, denn der Werbemarkt ist ein wenig schwach, deswegen müsst ihr da ein bisschen einspringen. Das wäre ganz hervorragend, herzlichen Dank an alle, die das schon tun und die Sendung direkt mit Bits und so Plus unterstützen. Danke sehr. So, Hörer schreibt auch gerade Kapitel super für die Tony-Box. Der Marco hat so ein Skript geschrieben, was sich Bits und so in die Tony-Box reinzieht und er hat den NFC-Tag hat er in eine Bits und so Tasse geklebt. Also Tasse auf den Tony stellen und der spielt die Sendung.
Clever.
Sehr gut. Ich link das in den Shownotes, wenn ich es wiederfinde. Muss nochmal den Post schicken, weil sonst Mastodon kann man keine Posts wiederfinden. Auf jeden Fall, Dankeschön. AppleCare One ist auf jeden Fall auch interessant, ist erstmal in den USA, aber die Services müssen natürlich sprudeln
natürlich.
Je zerbrechlicher so ein Foldable wird, desto mehr musst du der Versicherung zahlen. Und das ist ein Abo-Angebot für AppleCare, wenn du mehrere Geräte, die unter deinem Account laufen, dort reinbringen willst. Also es ist explizit noch nicht für Familien so, sondern du kannst deine eigenen Geräte, die du hast und die auf dich eingeloggt sind, kannst du jetzt für $20 im Monat in AppleCare reinbringen und weitere Geräte dann für $5.99 pro Monat reintun. Und es läuft halt auf iPhone as a Service immer mehr raus. Das kannst du auch mit deinem iPhone-Abo, was es in den USA ja gibt, verbinden.
Ja.
Das ist einfach ein weiterer Punkt, um deine monatliche Rechnung bei Apple irgendwie zu erhöhen.
Ja, aber es ist natürlich, also zumindest für die Hardcore-Fraktion, kein so verkehrtes Angebot. Also ich meine, wir haben ja auch schon oft über AppleCare diskutiert und wie sinnvoll diese Art von Zusatzversicherungen sind. Und ich glaube, wir sind oft, also ich weiß, dass ich dabei gelandet bin, dass eigentlich, ich weiß nicht, wann ich habe irgendwann in meinem Leben, habe ich mal sicher AppleCare für irgendein Produkt gekauft, aber das ist so lange her, dass ich das schon nicht mehr richtig weiß. Wahrscheinlich für irgendein MacBook oder sowas. Mhm. Aber das, auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, Leute werfen andauernd ihre Telefone durch die Gegend und zumindest hast du da immer natürlich die Gefahr, dass mindestens mal das Display kaputt geht oder irgendwas zerbricht und oder es natürlich geklaut wird oder es ist irgendwie im Urlaub aus der Tasche in den See fällt oder irgendwelche obskuren Situationen natürlich entstehen, in denen dieses Gerät beschädigt oder verloren geht oder Leute natürlich Kaffee oder Cola oder sonst irgendwas über ihre Macs schütten. Das sind ja alles Klassiker. Und damit natürlich so ein bisschen dieses gute Gefühl verbunden ist, okay, dann habe ich diese Situation, dass ich halt nur einen relativ überschaubaren Betrag bezahlen muss, weil ich die Versicherung abgeschlossen habe und dann kriege ich halt ein Ersatzgerät oder ja, was auch immer dann halt, wie auch immer dann der Austausch abläuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie bequem das ist. Sie versprechen da ja relativ viel, dass du natürlich dann schnell, zum Beispiel beim iPhone, dass du natürlich schnell erstmal ein Ersatzgerät bekommst und dann schickst du letztlich das kaputte Gerät ein oder das, je nachdem, aber das ist auch unterschiedlich, glaube ich, weil beim Display-Austausch musst du ja dann doch irgendwo hin und ja, keine Ahnung, also da ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt aktuell, wie gut die Erfahrungen im Moment so sind, das wechselte ja auch, also Leute haben da sehr positive Geschichten von AppleCare Plus, wo halt alles super schnell und professionell gehandhabt wurde und dann hast du halt irgendeine Form von Ersatzgerät und dann ist gut. Aber wenn du halt, ich meine, wenn du ein iPhone hast und eine Apple Watch und irgendein kleines drittes Produkt einsetzen, dann weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dafür $20 im Monat zu bezahlen. Aber wenn du natürlich MacBook Pro und das teuerste iPhone und das teuerste iPad hast, dann hast du plötzlich für diese $20 eine ziemlich gute Versicherung für diese drei Produkte. Wobei natürlich beim MacBook dann Diebstahl nicht mitversichert ist. Also insofern.
Das wäre halt.
Ja.
Also da würde ich es mir dann auch überlegen, wenn ich viel out and about wäre und immer das teure MacBook dabei habe oder so.
Ja.
Oder auch wenn ich irgendwie Veranstaltungen machen würde und so ein Rack voll mit Mac Studios dabei hätte, dann wäre halt Diebstahl sehr interessant. Also dagegen versichert zu sein.
Diebstahl wäre sehr uninteressant.
aber das machen sie für Mac nicht. Das wäre noch, da gibt es sicherlich andere Versicherungen, aber es wäre halt irgendwie eine andere Sorte von Theater und.
Und auch teuer glaube ich, schnell, ja, weil ich vermute mal, also ich kenne das nur vom Fahrradbereich und da sind Fahrraddiebstahlversicherungen mit Fahrrad, da werden natürlich, also teure Fahrraddiebstahlversicherungen, die sehr teuer sind dann auch und da ist natürlich das Diebstahlrisiko sehr hoch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei einem Fahrrad so unterschiedlich ist zu einem MacBook, was auch ein offensichtlich teures Objekt ist und auch wahrscheinlich offensichtlich gern dann auch geklaut wird. Also da hat schon einen Grund, warum sie das ausklammern, weil das iPhone und natürlich die Apple Watch und so weiter sind ja viel überschaubarer, was den Preis angeht und dann auch den Ersatz und so weiter. Und du hast natürlich die ganze Geschichte mit wo ist drumherum, das ist ja auch damit verknüpft. Also du musst es ja logischerweise wo ist aktiviert haben, damit du dann überhaupt diesen Diebstahl geltend machen kannst. Und vielleicht sind die inzwischen da auch schon relativ weit, um dann die Geräte doch vielleicht früher oder später nochmal irgendwo aus irgendeiner Ecke zu angeln und wiederzufinden.
Das müsste doch aber auch für die Macs müsste doch auch der Diebstahl relativ uninteressant sein, weil die Dinger dann gelockt sind inzwischen.
Ja, sollte man meinen eigentlich. Das stimmt schon. Aber vielleicht ist beim Mac die Quote der diese Wo ist und Sperrquote doch nochmal niedriger oder du kannst dann doch mehr machen, wenn du da irgendwie was auseinanderbastelst. Ich bin mir gar nicht so sicher, bei Mac gab es immer noch so ein paar mehr, also da musste man ja eigentlich mehr machen, um den wirklich abzuschotten. Also ich meine, du kannst den ja auch dann, wenn der geklaut ist und du kriegst den noch gesperrt aus der Ferne, da ist ja das Problem, dass du natürlich, dass du, wenn du das Signal übermittelt, der Mac ja keine, er hat ja keine Mobilfunkverbindung. Also der muss halt in irgendwo, muss der natürlich das Signal dann nochmal mitbekommen. Also vielleicht ist da, vielleicht sind Leute doch bei, gerade bei ihren MacBooks sorgloser und schützen die schlechter, als das iPhone nun mal standardmäßig geschützt ist, weil du halt letztlich dazu, du wirst nicht dazu gezwungen, du kannst schon da auch noch drumherum gehen, aber beim iPhone ist es, glaube ich, wirklich so, Leute haben zumindest einen Basis-PIN oder Code, den sie verwenden und natürlich dann Face-ID, Touch-ID. Und bei Mac bin ich mir gar nicht so sicher, ob es da nicht doch noch eine Reihe von Leuten gibt, die, weißt du, die klappen den einfach aus und dann ist der an und...
Naja, aber ich habe doch hier neulich mein kaputtes MacBook Pro, als die Platte sich geschossen hat, habe ich doch auch neu einrichten müssen und ich meine, der hat auch nach der Aktivierung geschrien.
Ja, müsste er schon. Der ist schon auch, also die Aktivierungssperre ist schon auch da. Also theoretisch bist du da wahrscheinlich auch schon, bist du da vielleicht besser raus, aber es schützt dich natürlich trotzdem auch nicht unbedingt vor dem Diebstahl.
Aber ich glaube, er wollte, das war nämlich komisch, er wollte nur das alte User-Passwort von dem Rechner und nicht mein iCloud-Passwort.
Okay.
Um die Sperre wieder aufzuheben. Vielleicht ist das ein bisschen weniger.
Ja, es kann sein, dass bei Mac auch noch. Ich bin mir bei Mac ehrlich gesagt auch, das habe ich schon lange nicht mehr durchgespielt, wie das genau bei Mac ist. Kommt auch drauf an. Ich meine, du kannst ja auch bei Mac immer noch. Eigentlich muss, aber halt FileVault aktivieren und dann hast du nochmal dein eigenes Passwort dazu, was halt die Verschlüsselung. An dein eigen vergebenes Passwort knüpft und du kannst natürlich das alles doch noch ein bisschen fester zurren, sodass jemand, der das dann am Schluss klaut und zumindest wenn der gelockt ist, der Rechner, dann glaube ich nicht mehr allzu viel damit anfangen kann. Wenn jemand das natürlich klaut, während der Mac irgendwie entsperrt ist, dann fängt es vielleicht an, auch an einem gewissen Punkt schwieriger zu werden.
Kann man einen Mac Mini zuklappen?
Kannst versuchen.
War noch einfacher, also flacher war. Das, also falls das hier kommen sollte, muss man sich halt durchrechnen, ob es sich lohnt, wenn man sowieso Apple Care gekauft hätte und dann, oder ob sich es mehr lohnt, eine externe Versicherung zu machen, ob sich es lohnt, irgendwelche Glasdinger fürs iPhone drauf zu kleben, wenn man etwas schusselig in der Hand, im Handgelenk ist. Ich bin jetzt auch die meiste Zeit ohne Apple Care rumgelaufen und habe bis jetzt nichts Größeres kaputtgeschmissen. Ich hatte am Anfang das weiße MacBook 2006. Ne? Das ist mir, das hatte 17 Mal diese Tastaturauswechselgeschichten und irgendwelchen Kram. Das war öfters beim Service.
Ja.
Aber jetzt eigentlich lange keine Probleme mit dem Kram. Wir sehen jetzt so Meldungen, dass die ersten Pro Display XDR aufgeben und mit roten Linien und sowas irgendwie kaputt gehen. Das ist natürlich ungünstig. Wenn jetzt Apple für so ein, das kommt jetzt häufiger vor und das ist halt, was hat das gekostet? Das gute Stück, das war sehr teuer. Und wenn die jetzt nach was 6 Jahren irgendwie kaputt gehen, dann ist das schlecht.
Ja, das wäre schon, ist schon sehr schlecht dann, ja. Das ist vor allem bei dem Preis, also da bist du ja dann wirklich aufgeschmissen. Da war aber teilweise ja auch, also zumindest bei den Apple Care-Paketen für den Mac, glaube ich, war immer auch ein Display mit versichert, meine ich. Aber das wäre ja dann auch schon, wenn du das wirklich zum Verkaufsstart damals gekauft hast, dieses Monster-Display, dann ist das ja auch schon längst aus der Abdeckung raus, weil 6 Jahre geht es natürlich auch nicht zurück.
Also, nee, also das kostet immer noch unironische 5,5 ohne Fuß.
Ohne Fuß natürlich, natürlich.
Also 6,5 mit, nee, 6,6 mit Fuß und mit Nanotextur dann 7,6.
Wahnsinn.
Und wenn das dann nur nach 6 Jahren irgendwie kaputt geht, das ist dann schon schlecht. Das ist auch ein schlechter Schnitt für pro Jahr ein Display zu haben.
Sehr schlechter Schnitt, ja.
Kannst du dir auch alle 2 Jahre noch ein Studio dazustellen? Das wäre günstiger zum Beispiel.
Ja, das ist schon wild. Also das ist irgendwie völlig außer der Reihe, was den Preis und alles angeht.
Also ich meine, das ist, muss aber auch sagen, wenn da irgendwie die Vision Pro billig dagegen aussieht, ist ja auch irgendwas gewonnen.
Ja, richtig. Die kann man zum Beispiel auch mit seinem Apple Care One Paket dann abdecken, wo es vielleicht ganz sinnvoll ist, weil die ist, glaube ich, da war das normale Apple Care Paket auch sauteuer. Mhm. Und da zahlst du auch, da zahlst du aber wahrscheinlich im Schadensfall auch nochmal selbst ordentlich drauf. Also,
das war doch die, ganz am Anfang haben doch ein paar Leute geschafft, dass es sich an der Nase das Display außen so ein bisschen anknackst. Und die hätten dann auch, ich glaube, 800 Selbstbeteiligung oder
das,
so zahlen
dürfen. Das war so ein iPhone ungefähr, was du dann für die Selbstbeteiligung auf den Tisch gelegt hast. Ja, ist schon wild.
Ja, nee, das hat sich da irgendwas jemals wieder dazu gehört, diese Risse außen, weil es, die Theorie war damals, dass wenn man das die Schutzhaube drauf lässt und es bleibt an und synkt sich am Strom, dass es dann heiß wird und dann, dass dann der äußere die äußere Verkleidung irgendwie reißt.
Ja, das ist auch die Theorie, die sich mir noch festgesetzt hat bei mir im Kopf, aber weiß nicht, ob die sich jemals irgendwie mehr bestätigt hat oder weniger oder ob einfach Leute tatsächlich das aus irgendwelchen Gründen am Anfang gemacht haben und dann später alle vernünftig geworden sind und das nicht mehr gemacht haben oder es insgesamt nur, weil halt die Aufmerksamkeit am Anfang da war, dann darüber überhaupt gesprochen wurde und jetzt ist sowieso egal, weil keiner mehr diese Vision Pro benutzt, selbst wenn er sie gekauft hat. Ist mir auch sehr unklar, was da genau das Problem gewesen ist oder ob es einfach nur eine gewisse Produktionscharge erwischt hat, wo halt das Glas nicht so optimal gefertigt worden ist, wie es hätte gefertigt werden sollen. Also viele Fragezeichen um diese Geschichte, die damals ja einen großen Wind gemacht hat, als das die ganze Vision Pro neu war.
Der Hörer Holger, der hat gefragt, der hat gerade so einen Apple Care Austausch von seinem iPhone gemacht und auf dem kaputten iPhone oder halb kaputten iPhone war die Beta drauf und jetzt kommt ein neues iPhone in der Schachtel mit ohne Beta drauf. Mhm. Wie bekommt er jetzt sein Backup von dem Beta-Gerät auf ein iOS 18-Gerät rüber, hat er gefragt. Und ich habe ihm gesagt, lass das Telefon, das neue Telefon, nicht einschalten, nicht aktivieren, nicht einloggen, sondern direkt am Kabel mit Apple Configurator auf die Beta bringen. Und dann kommt es als Beta hoch und dann kannst du zwischen den beiden hin und her, war meine Idee. Mhm. Um am Kabel direkt ein Update zu machen, brauchst du halt das IPSW, das kannst du dir googeln und dann von apple.com runterladen und dann kannst du die Beta direkt ohne deine iCloud mit einem 18er nochmal zu konfrontieren, da hochbringen. Dachte ich, ist vielleicht der sicherste Weg.
Hört sich ziemlich gut an. Müsste eigentlich funktionieren. Da wird uns ja wahrscheinlich Alex nächste Woche auch noch eigene Erlebnisse beisteuern können, was diese Wiederherstellung angeht. Aber das ging ja mit dem, ich bin ja letztes Jahr in der Beta-Phase, das muss iOS 18 Beta gewesen sein, bin ich wahrscheinlich in einen relativ ähnlichen Bug gerannt, in den Alex jetzt auch gerannt ist. Oder auf jeden Fall war mein iPhone damals auch durch ein Beta-Update komplett lahmgelegt. Und da hat mich der Apple Configurator tatsächlich gerettet, der dann so super neu ist die, glaube ich, auch nicht mehr, aber dass du diese Option hast, das Gerät eben nicht nur wiederherzustellen, sondern auch zu reparieren, in Anführungszeichen. Das ist ja wie so eine eigene, das ist jetzt hier für die Frage von dem Austauschgerät nicht relevant, aber ich würde auch, also der Apple Configurator, der hat bei mir, seitdem hat der bei mir sehr, ist der sehr, steht der hoch im Kurs. Und wenn man eben einen Mac hat und darauf diesen Apple Configurator laufen lassen kann, dann würde ich, glaube ich, auch diesen Weg wählen, das iPhone gar nicht, weil sonst hast du tatsächlich, sonst müsstest du diesen sehr nervenden Umweg machen, zumindest mal das Basis-Setup zu durchlaufen und natürlich dann einmal vielleicht sogar Apple ID anzumelden und natürlich dann das Profil für den Beta-Bezug zu installieren und dann zu sagen, installier mal bitte die Beta und dann die Beta zu installieren und dann nochmal das Backup einzuspielen. Ich glaube, da ist es tatsächlich deutlich schneller, wenn man das über die IPSW-Datei, die kriegst du ja auch von der Developer-Seite. Also als
müsste man nicht eigentlich unbedingt immer. Oder, das ist ein bisschen.
Die müsste man sich eigentlich laden können als Entwickler. Also wenn du sowieso die Entwickler-Beta hattest, müsstest du eigentlich auch in der Lage sein, dir die IPSW-Datei von developer.apple.com zu laden. Ansonsten findet man sie natürlich auch an den üblichen Orten.
Ja, also es gibt hier diese ipsw.me, die hat jetzt im Grunde nur die Releases, aber es gibt auch andere Seiten, die dann die Downloads-Links von Apple sammeln und dann die Betas dort drin haben.
Ja, ich musste damals zum Beispiel auch, ich musste nämlich auf eine alte Beta zurückkehren, weil eben diese neue Beta bei mir das Problem bereitet hatte. Zumindest in meiner Erinnerung meine ich, bin ich sozusagen auf die vorherige Beta-Version zurück. Und das hat nämlich auch funktioniert. Da habe ich mir sicher auch aus irgendeinem sehr shady, also ich meine, am Schluss kommt die IPSW, kommt ja von Apple Servern. Ja. Also ich meine, da muss man auch nicht so furchtbar viel Sorgen haben. Aber die Download-Seiten sind schon ein bisschen shady.
Die sind super shady und vollgepackt mit Werbung für irgendwelchen Müll.
Ja, ja, ja.
direkt Temu-Werbung drauf, sehr
klar.
Gut. Ja, also da gibt es die Betas und so ein Kram kann man da haben, aber das ist relativ sicher, weil zum einen kommt der Download von apple.com, ja. Das sollte man kontrollieren, aber wenn nicht von dort käme, dann wird es das iPhone auch nicht installieren, sondern höchstens komplett kaputt schießen.
Ja, ja, exakt, genau, also da war meine Sorge war dann auch relativ gering, außer es halt, also es war ja sowieso Flucht nach vorne, aber ich glaube, das kann man schon gut machen und Apple Configurator sehr, sehr hilfreich gewesen.
Gut. Ich hatte mich vor zwei Sendungen gefragt, was war denn dieses Chipwerk, was in Deutschland gebaut werden sollte mit großer Unterstützung und so weiter. Jetzt hat sich diese Woche herausgestellt, das war Intel. Die wollten in Magdeburg ein Werk hinstellen für 30 Milliarden Euro, 10 Milliarden vom Bund irgendwie dazu geschossen. Und habe ich die alten Meldungen jetzt nochmal durchgeschaut, was da alles geplant war. Ne? Also irgendwie neue Wohnanlagen und Kindergärten und Schulen und neue Straßen und alles, ja. Jetzt wird es nicht gebaut.
Ja.
Hat sich Intel da wieder rausgezogen. Unsere Chips will niemand haben, da brauchen wir auch kein neues Werk. Und außerdem haben wir in Asien schon genug davon rumstehen, reicht schon, danke, tschüss. Jetzt ist die Frage bei so einer Geschichte, sind diese Sachen alle schon angelaufen? Ja, ist dieses Geld schon teilweise geflossen? Ich habe nachgelesen, was ist denn mit diesem Grundstück dort? Ja, andere Firmen hätten sich auch gerne außerhalb von Intel angesiedelt und die haben vielleicht jetzt auch schon angefangen zu bauen oder nicht? Oder es hat sich jetzt so stückchenweise, scheibchenweise rausgeschoben. Also haben sich da jetzt andere Firmen, so eine Geschichte wie im Berliner Flughafen, so dass irgendwelche Restaurants sich da schon reingebaut haben, dann sind keine Flugzeuge gekommen und sowas. Ja,
ja, das ist schon wild.
Die halt dann jahrelang da gewartet haben, dass jetzt irgendwie der Flugbetrieb endlich losgeht und jetzt halt so eine ähnliche Geschichte mit dem Intel-Werk dort, das halt nicht mehr passiert, bis zu den Hamstern. Ja, also irgendwie auf diesem Grundstück, da haben Feldhamster gelebt. Ja, und da jetzt haben sie diese Feldhamster irgendwie weggeschafft, weil die sind vom Aussterben bedroht. Da haben sie irgendwie Feldhamster in den Sack gepackt, woanders hingebracht und jetzt irgendwie Mais gepflanzt, damit die Feldhamster nicht zurück. Irgendwelche Geschichten.
Oh, okay.
Ja, denkt doch mal einer an die Hamster. Aber
mal mögen die keinen Mais?
Vielleicht war es andersrum. Vielleicht haben sie Mais gepflanzt.
Das sind ganz, ganz viele Feldhamster.
Nee, aber wenn so ein Versprechen quasi im Raum steht und da Milliardenförderung fließen soll und das passiert dann nicht. Irgendwer wird wahrscheinlich irgendwie in die Röhre gucken und da schon Geld versenkt haben und das ist natürlich schlecht. Und jetzt wahrscheinlich für eine Region wie Magdeburg wäre wahrscheinlich insgesamt so ein großes Industrieding nicht schlecht gewesen, aber passiert halt jetzt nicht, weil Intel sich halt insgesamt ein bisschen verschätzt hat, weil sie den ARM-Zug verpasst haben, weil sie ihre ARM-Lizenz vor ein paar Jahren sinnloserweise abgegeben haben, weil sie von AMD im x86-Markt ein bisschen überholt worden sind und jetzt, ja, so schade.
Ja, Intel ist schon eine relativ traurige Geschichte. Also ich habe gar nicht die letzten Monate gar nicht mehr weiterverfolgt, ob die noch irgendwelche, in welchem Status sind die denn auch mit ihrem CEO-Suche und Wechsel und verblieben. Das ist dann tatsächlich ist Intel bei mir sozusagen aus der Aufmerksamkeitsschwelle gekippt und ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Monaten da gar nicht mehr gesehen habe, was eigentlich wie das weiter verlaufen ist, außer dass ich jetzt auch diese Werksgeschichte in Magdeburg mitbekommen habe. Aber das ist schon insgesamt natürlich eine sehr traurige Geschichte, wenn man überlegt, wie unglaublich dominant Intel über eine doch sehr, sehr lange Zeit, eine sehr lange Zeit des PC-Marktes war und natürlich auch die ganze Zeit, die wir auch zwischendurch als Mac-Nutzer natürlich auch in dieser Intel-Welt mitgespielt haben, sozusagen, ist schon faszinierend zu sehen, dass das so dermaßen schiefgegangen ist. Und ja, mit so einem unklaren Ende auch. Also um sich da irgendwie, das ist ja nicht was du eben mal wieder Kurskorrektur und dann ist es gut, sondern sehr unklar, wie man da rauskommt.
Ja, also sie haben einen neuen CEO seit März jetzt. Malaysian American irgendwie, aber der muss halt jetzt auch gucken, wie es da irgendwie weitergeht und was sie fertigen können, wo sich es lohnt, halt jetzt in eine neue Fab Geld reinzustecken und halt offensichtlich jetzt nicht in diesen Prozess, nicht in Deutschland.
Ja.
Und sie bräuchten halt auch die Kundschaft, die sich dieses Zeug wieder abnimmt. Und ich habe auch irgendwie Zahlen durchgelesen, so wo sie noch ihr Geld reinholen mit Consumer-CPUs, mit Server-CPUs ein bisschen. Aber zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, das müsste eigentlich auch rennen wie Schwein, ist halt so Altera-FPGA-Business. Mhm. Aber das ist so fast nichts. Das ist so, so sehr wenig Geld, was da nur für sowas reinkommt, weil irgendwie Xilinx zu groß ist oder so. Market Cap sind noch 90 Milliarden. Ist halt so auch so nix.
So, ja, ja.
Also das könnte sich ja, Apple mal zum Frühstück kaufen. Es ist so.
Ja, ja, das ist halt natürlich wild inzwischen. Vor allem, wenn du dann in diese KI-Bubble reinschaust und dann sind 90 Milliarden Marktkapitalisierung sind plötzlich so gar nichts mehr.
Ja, und sie hätten halt auch möglicherweise mit KI-Steinen was reißen können, wenn sie da frühzeitig dran gewesen sind, hat halt komplett Nvidia mitgenommen. Ja. Sie hätten sehr viele Sachen, die Intel hätte machen können. Ja, und das haben sich auch eine Weile zu lang ausgeruht irgendwie und dann sind sie halt überholt worden plötzlich. Mm. Sie hätten auch hier in München irgendwie die besten 5G-Modems bauen können. Dann hätten sie jetzt Qualcomm irgendwas entgegensetzen können. Dann könnte jetzt Intel mit Apple verhandeln, ob das vielleicht super wäre, wenn jetzt, ne? Aber haben sie halt verkauft und weg.
Ja.
Und, ja. Und das Modem, das C1-Modem scheint ja okay zu sein. Ich habe keine Beschwerden gehört.
Nee, also Beschwerden gab es wirklich, also richtige Beschwerden sind mir überhaupt nicht zu Ohren gekommen. Das ist wirklich interessant, wie unauffällig das eigentlich durchgelaufen ist. Und da wird natürlich jetzt trotzdem noch mal spannender, der Moment, in dem das natürlich in die, in Anführungszeichen, richtigen iPhones kommt oder halt in die Haupt-iPhones, die natürlich die Hauptmenge an Absatz machen. Und weiß nicht genau, ob wir das dieses Jahr ja schon sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was da die letzte Gerüchtelage ist. Irgendwann wird es natürlich auch ins große iPhone kommen. Aber ich glaube erst nächstes Jahr, oder? Was war denn da?
Ich meine, im Hinterkopf meine ich, dass das ins, was haben wir denn, 17 ohne Pro und mit Pro, dass eine Linie davon das bekommen könnte,
okay.
Ja, und das andere nicht oder nur im 17R, weil es das 17R den Strom braucht.
Ja, das wird sich natürlich anbieten, dass sie es da versuchen, dann auf dieser Optimierungsschiene natürlich auch in ihr eigenes kleinstes Modell reinzupacken. Ja. Ich denke mal, dass sie die Pro-Linie gerade spezifisch rauslassen dieses Jahr noch, sicherheitshalber, und dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, den C1 erstmal noch einen Schritt weiter zu bringen. Bevor der in die Pro-Reihen reinkommt.
Ja. Na gut, mal gucken. Also schade, dass das hier nichts wird. Ich meine, das sehen wir jetzt auch bei einem Tesla-Werk. Ist halt auch schlecht, wenn du ein Tesla-Werk hinstellst und dann keiner die Autos mehr kauft. Jetzt aus der Sicht von Tesla, aber auch aus der Sicht von Industrie, was da hingebaut wird und was dann halt vielleicht in ein paar Jahren wieder weggerissen werden muss oder ersetzt wird durch irgendeine Feldhamsterwiese oder so.
Ja, das war echt ganz gut mit den Feldhamstern. Das war sehr sympathisch.
Nun gut, machen wir ein AI-Update möglicherweise. Das ist jetzt so ein Ding, was man machen muss, weil es so schnell vorwärts geht. Ich habe jetzt hier in meinem ChatGPT Plus habe ich den Agent bekommen.
Ja.
Und der Agent, der ist eine neue Variante von ihrem Reasoning und was er für Tools noch in einen Request reinstecken kann. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist mit dem Agent, dass der Agent für dich in virtuellen Webbrowsern rumklicken kann. Das heißt, es ist so ähnlich, wie was wir bei anderen Systemen auch jetzt schon gesehen haben, dass der nicht nur reinen Text runterzieht, so wie ein Links-Terminal-Browser, sondern dass der wirklich einen grafischen Browser in der Wolke für dich hochstartet und in diesen Webseiten rumklickt und dort Sachen für dich machen kann, die jetzt im Textmodus nicht schaffen würde. Das heißt, der führt JavaScript aus, der guckt sich Bilder an, der scrollt, dann macht er einen Screenshot, dann schaut er sich den Screenshot an. Es ist also auch saumäßig langsam.
Ja, ja.
Und er versucht halt auch aktiv um Paywalls rumzugehen.
Natürlich.
Er schreibt auch so, hier ist Paywall, da versuche ich mal den Text woanders herzubekommen.
Ja,
das Gleiche, was wir auch machen. So.
Von aber was, ja, aber was vor allem von den KI-Buden natürlich Modus operandi schlecht ist.
Und bei manchen Seiten, also du kannst ihm zuschauen, du siehst so eine grafische Vorschau, was er macht, und du siehst so, welche Seiten er aufruft und wie er sich so durch das Problem durchhangelt und welche Seiten er nicht lesen kann zum Beispiel. Ist er bei Heise stecken geblieben, hat er gesagt, nee, Heise ist zu grafisch intensiv. Das ist so.
Ich
hätte gesagt, so Textwüste, aber okay.
Das ist vielleicht der Agent-Blocker, das muss ich intern nochmal besprechen.
Und dann hat er sich halt die Meldung von irgendwo anders her gesucht. Dann sagt er aber, die andere Seite ist nicht so vertrauenswürdig. Dann suche ich noch mehr Quellen und so weiter und so fort. Und ich habe mal zum Beispiel gefragt, was wäre denn heute eine gute Liste von Themen, über was wir heute sprechen sollten? Und er hat folgende Vorschläge gemacht nach 11 Minuten Rechenzeit. Also er hat 11 Minuten nachgedacht und hat folgende Themenliste für unsere Sendung heute herausgespuckt. Ja, iOS 26 Beta 4, Liquid Glass und CarPlay.
Natürlich.
Apple Care One.
Sehr gut.
Ja. EU-App-Store-Änderungen, diese Geschichte, dass die EU sehr glücklich ist mit dieser Tier 1, Tier 2-Geschichte, fand ich aber jetzt persönlich zu dumm, deswegen habe ich es gelassen.
Aber guter Vorschlag.
Ja. Dann hatten wir Foldable iPhone-Gerüchte.
Ja, natürlich.
Das können wir machen, das haben wir gemacht. Dann stotternde Apple-Intelligenz.
Stotternde Apple-Intelligenz?
Ja. Mhm. Und weil das Apple eben Manager an Meta verloren hat, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon besprochen. Ja. Dann hatten wir KI-News, war hier das Kiro von AWS, hatten wir auch schon letzte Woche besprochen, aber jetzt diese Woche noch die Erweiterung, dass es so beliebt war, dass es direkt wieder zugemacht haben. Komplett überlaufen. Ebenso Cloud Code von Anthropic ebenso überlaufen. Und da ist das Problem so, dass die lassen dich weiterhin $200 im Monat zahlen für dein Abo. Und eigentlich solltest du dafür 50 Sessions à 5 Stunden bekommen in einem Monat. Aber nach 5 Minuten drehen sie dich jetzt ab. Das ist so, ja, schade.
Okay.
Dann haben sie Themenvorschlag Deutschlands AI-Offensive. Berlin plant laut Strategiepapier bis 2030 10% des Bruttoinlandsprodukts durch KI zu erwirtschaften. Geplant sind KI-Gigafactories.
Ui.
Habe ich aufgehört zu lesen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Aber entweder wenn die Zusammenfassung, ich befürchte, dass die Zusammenfassung richtig war und das tatsächlich in diesem Strategiepapier stand.
Diskussionsvorschlag, kann Deutschland so den Anschluss an die USA und China finden?
Oh je.
Nein. Dem Vorschlag GPT-5 kommt im August. Sehen wir dann, wie es dann ist. Und dann nochmal das Thema mit Apple und den AI-Developern, die zu Meta abgezogen worden sind. Und dann Hardware und Wirtschaft. Intel sagt Magdeburg-Fabrik ab, richtig. Und Halbleiter-Autonomie der EU und die Intel-Investition in Magdeburg wirft Fragen auf zur EU-Chip-Strategie. Es gibt keine.
Ja. Ja.
Die Liste ist nicht schlecht.
Die
war jetzt ziemlich nah dran an so Themen, die bei uns hier reinpassen.
Ja.
Und die Zusammenfassung und was man da, dann habe ich ihn gefragt, so wie geht denn das alles aus? Wie startet Liquid Glass voll durch und wie ist CarPlay mit Video und so weiter und so fort? Und der hat das relativ gut überblickt, was jetzt so die Themen für uns für diese Woche so gewesen sind und hat das da aus sehr vielen Quellen, die er auch aufgelistet hat, hingeschrieben. Nicht schlecht. Und du kannst mit dem Ding halt auch so ein bisschen Office-Dokumente erstellen, Excel-Sheets, so Word-Dokumente und so ein Kram rauslassen. Der kann für dich grundsätzlich soweit sogar gehen, irgendwie Sachen einzukaufen. Und deswegen haben sie es gebaut, um dann irgendwie Affiliate-Links abzugreifen. Und der kann halt auch am Schluss für dich Webseiten ausfüllen und wirklich bis zum Checkout quasi durchklicken. Und dann sagst du nur noch, ja, echt. Und dann kommt irgendwas geliefert. Und das ist halt auch noch ein weiteres Ding jetzt, was das zeigt, dass das LLM alleine ist nicht so super wichtig, aber die Tools, die halt dran geschraubt werden, werden immer wichtiger. Was ich letztes Mal auch gesagt habe, wenn das LLM für dich halt irgendwo auf Webseiten rumklicken kann, ist es bis jetzt noch relativ zäh. Es dauert halt 11 Minuten, aber ich hätte länger gebraucht, wirklich alle diese Links für diese 10 Themen jetzt rauszusuchen.
Ja, ja. Ja, es ist halt faszinierend zu beobachten, wie diese Form von zumindest Ansätzen von Produkten da drum gebastelt werden jetzt. Und das ist ja auch die große Frage im Hinblick auf Apple, ob die Problematik, dass Apple kein ultraleistungsfähiges Foundation-Modell hat, ob das wirklich so ein Problem langfristig für Apple ist. Weil die Frage ist halt, wie wichtig sind die Foundation-Modelle selbst am Schluss oder wie sinnvoll und wie entscheidend sind halt die Produkte, die da drum gebaut werden und wie weit kommt man halt jeweils damit. Und jetzt sehen wir ja diese ganze Verlagerung, die natürlich eine Agent-Geschichte ist ja sowieso schon eigentlich als Diskussionsding ja schon ein alter Hut, aber auch die Browser-Sachen, die ja jetzt so langsam ein bisschen Fahrt aufnehmen oder so ein bisschen mehr, ist ja alles sehr beschränkt noch, was den Zugang angeht, aber die Integration natürlich davon in den Browser, was sich schon anbietet, muss man sagen, sehr stark. Ich meine, abgesehen davon, dass sich ja so ein Großteil der KI-Geschichte sowieso letztlich im Kontext des Webs ja abgespielt hat oder auch über eine Web-Oberfläche zugänglich ist und nutzbar ist, auch die, was halt die Chatbots angeht. Aber insgesamt natürlich den Browser als Haupteinstiegstür für die Interaktion mit Sprachmodellen zu benutzen, ist natürlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Und da spielen ja die Agenten spielen da ja mit rein, weil die dann natürlich, ich meine, die klicken dann in ihrem eigenen virtuellen Browser für dich durch die Gegend, aber die Konzepte fangen schon an, sich sehr stark jetzt anzunähern. Und in diesem Browser-Markt wird sich ja sowieso, der ist ja in so einer ganz komischen Bewegung im Moment, dadurch, dass halt diese Google-Chrome-Diskussion in den USA natürlich ist und muss Chrome irgendwie abgespaltet werden und wie sehr muss man Chrome schwächen? Und dann haben wir natürlich Apple mit WebKit-Zwang und der Öffnung, die bis jetzt keine richtige Öffnung ist und es gibt halt keinen Drittbrowser, vielleicht kommt ja jetzt mal irgendwann einer doch um die Ecke und bringt mal einen richtigen Browser aufs iPad. Also all die Sachen werden wir jetzt ja erstmal sehen müssen. Und ja, und dazu kommt natürlich, wirfst du noch KI obendrauf. Da müsste sich, und Apple, Liquid Glass und Safari haben wir noch nicht besprochen, weil Safari Tabs sind nämlich crazy mit Liquid Glass. Aber das ist, glaube ich, eine eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Apple noch eingefangen bekommt bis zum September.
Ja, nee, und es gibt ja auch in Safari für iOS die zwei Modi, wie du deinen Glasbar irgendwie hinhängen kannst so. Da ist mal sehen, was dann bis zum Schluss irgendwie rauskommt. Aber es ist halt interessant, dass jetzt OpenAI für dich Browser in der Wolke hochstartet. Das ist halt auch teuer. Das kostet halt Ressourcen. Das ist halt eine andere Sorte von Ressourcen. Die kriegen sie billig bei Azure irgendwie durch ihren Deal da rein. Das können sie sich leisten quasi. Aber es ist halt eine weitere Ressource, die sie bezahlt bekommen müssen auf lange Sicht irgendwann.
Ja.
Wenn das aber lokal irgendwie laufen könnte, dass der entfernte große LLM-Agent in deinem lokalen Browser rumklickt und dann Sachen findet. Das wäre vielleicht besser, vielleicht auch nicht unklar. Das muss ich aber rausstellen, wie das jetzt am Schluss aussieht und auch wie dann jetzt irgendwie halt diese Agenten in der Wolke dann auch immer mehr weggeblockt werden. Ich weiß nicht, wie schlimm es jetzt schon ist, dass halt bei Heise, der da nicht durchgekommen ist, vielleicht war es irgendwas, vielleicht war es Absicht, keine Ahnung. Und bei den anderen Seiten ist halt auch teilweise so, dass er nichts zu sehen bekommt, weshalb auch immer. Und er hat bei einer Seite, die ich nicht kannte, ich glaube irgendwie Yahoo Finance oder sowas, hat er versucht, über diese Intel-Geschichte News rauszusaugen und hat er sich beim Nachdenken dabei erwischt, dass er bei Yahoo Finance nicht nachschauen soll. Da hat er wohl schon die Klageandrohung auf dem Tisch, dass er da irgendwie keine Daten scrapen soll. Okay. Wenn das aber vom User-Browser kommen würde, dann würde ja Yahoo davon nichts sehen, dass das jetzt ein Agent ist, der da durchklickt. Das wird alles noch interessant und es ist halt jede Sorte von Copyright und Leistungsschutzrecht und all diesem Kram ist halt darauf nicht eingestellt. Ja. Das wird jetzt einfach plattgewalzt, ist egal. So.
Ja, ich meine, da ist ja gar nichts ist ja darauf eingestellt. Also ich meine, auch Uber ist nicht darauf eingestellt, dass irgendwelche Bots halt die Ubers bestellen am Schluss. Also das sind all diese völlig ungeklärten Kisten und Fragen, die da drum natürlich geknüpft sind oder dass halt der Bot in deinem Spotify-Account rumklickt, um dir irgendwelche Streams zu starten, die dann irgendwelches KI-Musikgedudel sind. Also ich meine, diese Schlange, die beißt sich da in dieser ganzen KI-Geschichte ja auch oft selbst in den Schwanz. Also das sehen wir ja an allen Ecken und Enden und das ist halt echt faszinierend, wie viele Sachen da halt gerade einfach so dermaßen in schneller Bewegung vor unseren Augen ablaufen und man nicht so recht weiß, was da eigentlich, wie gut das ist, was da gerade alles passiert.
Naja, und ansonsten bei OpenAI ist halt zum einen GPT-5, was im August kommen müsste, das sind nur noch ein paar Tage und dann wird es wieder ein bisschen dauern, bis es rausrollt und so weiter an die großen Accounts, an die kleinen Accounts. Außerdem steht bei denen an, dass sie ihr Open-Weight-Modell rausgeben wollen, irgendwann demnächst. Das war schon angekündigt, wird jetzt aber wegen Safety nochmal ein bisschen verschoben. Das wäre dann auch interessant, wie groß fällt das aus, wie gut ist das, wie ist es im Vergleich zum DeepSeek und zum Qwen und so weiter und zum Llama und wie viel kann man damit dann lokal reißen, wenn man da zusammengedampftes Modell dann lokal laufen haben kann.
Ja.
Wie groß müsste ein Rechner sein, wenn man das auf irgendwie dickere Hardware haben möchte? Wie viele Mac Studios müsste man zusammenklemmen, um das dann lokal laufen zu haben? Um Oder beziehungsweise auch, ich habe auch Leute jetzt ausrechnen sehen, so hier mein Cloud Code kostet irgendwie 200 im Monat. Die entsprechende Kiste oder Kisten irgendwie geteilt in der Wolke zusammengekauft, also mit einem, also schon remote in der Wolke, aber gemietete Rechner kosten halt für die Firma dann nur 800 oder sowas.
Ja.
Und das ist dann so relativ, wenn da ein paar Mitarbeiter drauf sind, auch rentiert sich schon und du hast halt nicht deine Daten, die sonst wohin fließen, wenn das für einen wichtig sein sollte. Und dann habe ich noch kurz rumgespielt in der ChatGPT-App. Es gibt ein GPT, also quasi eine App. Eine App im ChatGPT heißt Monday. Und das ist so ein Bot irgendwie, der hat so ein bisschen, der gibt so ein bisschen Kontra. Der versucht dich so ein bisschen zu ärgern. Und ich habe dir mal so ein bisschen erklärt, so die Tagline ist sowas, vielleicht mag er dich, vielleicht auch nicht. Und okay, das ist sehr, sehr lustig geworden, weil der halt so ein bisschen versucht, so ein bisschen frottelt so ein bisschen rum, versucht dich so ein bisschen zu provozieren und ist aber sehr, ich habe ihm so gesagt, was unser Podcast hier so macht und dann irgendwie so hier, ja, hat er gesagt, das ist sicher so True Crime Scheiße, oder?
Er weiß schon, dass bei dem Podcast immer True Crime funktioniert.
Dann habe ich gesagt, nee, hier so schon so Tech und so, aber ja, wir haben auch so, weißt du, so ein bisschen Fahrrad, so ein bisschen Kaffee und dann angefangen, ja, so hier, so Barista-Scheiß, oder?
Okay.
So Wassertemperatur aufs Zehntel Grad und Mal Grad, ne?
Natürlich,
ist klar.
Natürlich.
Ist ganz lustig. Also wenn man so ein Plus-Abo hat, würde ich da mal reinklicken und mal durchprobieren.
Mhm.
Mal so, weiß nicht, einfach den eigenen Beruf erklären und gucken, was der Monday dazu zu sagen hat. Das fand ich jetzt ganz lustig.
Ja, okay.
Und so die anderen GPTs, die da rumgammeln, sind so von fragwürdiger Nützlichkeit. Und teilweise wollen sie nochmal extra Geld und irgendwelche anderen Sachen. Also jetzt dein Kaffee-GPT zum Beispiel ist gut, aber...
Also der ist zumindest lustig. Ich weiß immer noch nicht, ob er wirklich gut ist, aber es ist halt lustig, dass er diese Profile ausspuckt und man einen trinkbaren Kaffee dann am Schluss bei rausbekommt. Aber ich glaube, ich könnte auch genauso gut mir mein eigenes Profil zusammenwürfeln. Also es fühlt sich ein bisschen sehr zufällig an, auch wenn du ja nachfragen kannst, wie ist das Profil, das ist ja da jetzt spezifisch für deine Fellow Aiden entstanden, also für die sich ja mit Profilen befüttern lässt. Wir haben ja da lange drüber gesprochen. Und das ist trotzdem halt, du kannst dir ja natürlich dann auch die Begründung nochmal ausgeben lassen und dann schreibt er dir halt lang und breit hin, ja, für diese Kaffeebohne, die da und da herkommt und der Höhe und aus diesem Grund würde ich den ersten Prüfvorgang in der Temperatur machen und erklärt er einmal lang und breit. Also, abgesehen davon, dass die Profile, ich meine, man muss auch sagen, die Art von Bohnen, die ich verwende, ist auch sehr ähnlich, weil ich einen bestimmten Typ von Bohne natürlich auch, was heißt natürlich, aber bevorzuge und dann fallen die Profile vielleicht, wenn man sehr unterschiedlich geröstete und vielleicht ganz verschiedene Arten nochmal von Kaffeebohnen vielleicht hat, vielleicht fallen dann die Profile auch anders aus, aber so wirkt es bei mir, hatte ich am Schluss den Eindruck, dass ich mir die Profile eigentlich auch selbst zusammenreiben könnte. Aber lustig ist es natürlich trotzdem.
Ich finde aber insgesamt, dass diese $20 ChatGPT-Abo relativ gut angelegt sind jetzt für mich.
Mhm.
Also das, ich würde es wahrscheinlich inzwischen ein bisschen vermissen. Und zwar auch, ich habe jetzt monatelang vorher hatte ich ja nur die gratis ChatGPT-Version.
Ja.
Und die ist halt deutlich, deutlich dümmer. Und macht halt vorher zu und sagt dir nach ein paar Requests, jetzt reicht's für heute. Aber wenn du die Modellauswahl hast und wirklich je nach Job das richtige Modell auswählst, was sie dir echt schwer machen, das erklären sie super schlecht in der App, was du eigentlich auswählen solltest, für welchen Job. Aber dann sind die Ergebnisse halt teilweise richtig, richtig gut.
Ja.
Und so auch, dass sie wirklich viel Zeit sparen und dass sie, wie, was ich gesagt habe, dass ich den als Linux-Nerd einsetzen kann und dass der mir wirklich Probleme mit dem Programmieren und mit dem Computer und aber auch sowas wie halt ein Rezept für Kuchen irgendwie super schnell raussucht und genau das, was ich wollte. Und halt diese, und weißt du, Kuchenrezept ist auch so wurscht. Ja, da könnte ich auch selber eine halbe Stunde suchen.
Aber ist lustig, weil gerade Rezepte ist ja so banal auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sehr unbanal, weil ich meine, natürlich ist ja auch, also auch das Web steckt ja voller Rezepte, aber ich bin jeder, der Rezeptseiten kennt, weiß auch, was das für ein Horror ist. Und insofern ist dieses schnell von welchem LLM auch immer zusammengestellte Rezeptkiste, die funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also ich hatte jetzt auch, und ich bin da sowieso sehr unbedarft, sondern versuche da einfach irgendwie halbwegs dann das zu machen, was mir dieses Rezept vorgibt, und bin dann froh, wenn da was rauskommt, was man essen kann, weil meine Koch- und Backkünste relativ überschaubar sind. Und trotzdem ist das was, womit man halt echt gut arbeiten kann.
Ja, oder auch so, auch dumm, aber so Küchentricks, so irgendwie, wie kann ich sehr schnell 3 Kilo Kirschen entkernen?
Ja? Ist gut, ja.
Und da hat er einen super Tipp rausgesucht.
Okay, das ist gut. Das auf Küchentricks, da muss ich auch mal, dafür habe ich das, das muss ich mal in Fragen stellen. Da habe ich nämlich einige.
Also du nimmst eine Flasche, nimmst so ein Essstäbchen, so ein chinesisches Essstäbchen und steckst den Kirschkern unten durch zum Beispiel.
Ja, nicht schlecht.
Dann bist du sehr schnell durch 3 Kilo Kirschen durch zum Beispiel. Dann hast du auf einmal plötzlich sehr viel Kirschgelee.
Ja, und Sauerei. So ChatGPT. Wie kriege ich meine Küche sauber möglichst schnell?
Ja, okay. Ansonsten noch hatten wir neulich schon kurz angesprochen, aber noch nicht ausdiskutiert, die Icon Factory. Die leidet natürlich unter der KI, sagen sie. Das ist also wirklich so, dass das Geschäft ihnen mit den Icons, das Icon Factory ist schlecht, dass das Geschäft mit den Icons relativ komplett weggebrochen ist und dass sie da echt Probleme haben. Und dazu kommt halt, dass ihre App, wo sie jetzt sehr viel Zeit reingesteckt haben, den Tapestry, was halt so ein Social Media / RSS Reader Dingsbums ist, nicht so abgehoben ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und das ist halt schon schlecht. Die haben halt immer schon so sehr, sehr schönes Design und sehr handgestrickt und so ein Zeug gemacht und halt sind halt voll auf die Nase geflogen mit Twitter, offensichtlich.
Ja.
Und auch sonst ihre sonstigen Versuche mit schönen Apps und schönen Spielen sind halt teilweise so haarscharf am Erfolg vorbeigerutscht. Zum Beispiel dieses Spiel, was auch frühe iPhone-Tage war, halt Ramp Jump. Das war so ein Spiel, wo man einen Ball über eine Rampe in ein Ziel befördert. Mhm. Das ist so ein Ding, was in einer Arcade gerne rumsteht.
Ja.
Aber sie haben halt nicht die Lizenz gehabt für den coolen Namen, weil jeder in den USA kennt Skee-Ball. S-K-E-E, Ball.
Ja, ja, ja.
Das ist so ein Ding, was dort in jedem Laden irgendwie steht, was ja so mehr oder weniger wie Basketball, aber du schießt den Ball über so eine Rampe ins Ziel. Aber sie hatten halt nicht diesen Markennamen Skee-Ball, sondern sie haben es als Ramp Champ genannt und das war so ein Spiel, wo du halt irgendwelche Ziele umschießt und so, und das war alles sehr hübsch gezeichnet und hat halt auch so wie das echte Spiel, hat dich halt, du denkst immer, du triffst, aber du triffst nicht, weil es ist genau so, dass wie eine Arcade, dass du halt möglichst viele Quarters dort reinsteckst. Und das war aber vor der In-App-Hölle, sondern es war halt ein Spiel, was du einmal gekauft hast und es hat halt nicht so viel gebracht und es hat nicht so gezogen und es war kein riesen App-Store-Erfolg. Und dann kommt halt irgendwie so ein Schmarrn wie Flappy Bird daher und reißt alles um.
Ja gut, Flappy Bird. Es gab schon, ich meine, in der App-Store-Geschichte gab es ja auch, vor allem in der frühen App-Store-Geschichte gab es ja einige sehr erstaunliche Hits. Und es ist tatsächlich schade, dass die, das war ja nicht das einzige Spiel, was die gemacht hatten. Ich komme auf den Namen von dem anderen nicht mehr, aber die hatten also mindestens 2, wenn nicht 3 oder so Spiele, die auch alle, die waren auch alle nett. Also da und natürlich, wie du schon sagtest, vor allem auch sehr liebevoll umgesetzt. Also es war dann vielleicht auch nicht immer der ultimative Hit, aber du hast halt gemerkt, dass da auch Leute sitzen, die sehr genau wissen, was sie tun und da das eben am Schluss ein sehr liebevolles Projekt geworden ist. Aber es war halt nie der große Hit, der da wahrscheinlich so ein wirklich ernsthaft Geld eingebracht hat.
Sie hatten so ein Spiel, wo du so quasi so Zitronenscheibchen irgendwie einsortierst,
was
auch nett war mit so einer super nervigen und im Kopf stecken bleibenden Melodie. Und sie hatten so ein Astronautenspiel und so. Das war alles sehr hübsch, aber so kein rechter Erfolg. Und dann haben sie jetzt noch so eine Wallpaper-App, aber es sind halt auch sowohl Icon Design als auch Wallpaper App ist halt so ein Markt, der komplett zum einen von KI vollgespammt ist, aber auch so von Haus aus schon vollgespammt war mit einfach Zeug und Fiverr und 99 Designs, wo du halt von irgendwoher irgendwelche Designs für irgendwas bekommst.
Ja, ich glaube, das ist also Wallpaper ist, glaube ich, aussichtslos. da irgendwie was Sinnvolles zu reißen zu wollen. Ich weiß nicht, ob wer, also zumindest im großen Stil, ich glaube, das ist echt aussichtslose Unterfangen. Aber ich muss auch sagen, dass die, gerade die Wallpaper-App von Eigenfactory, dass die hatte ich auch mal zwischendurch ausprobiert und ich fand die Motive auch nicht so sonderlich. Jetzt war jetzt nicht was, wo ich dachte, okay, da möchte ich mir gerne meine Wallpaper zusammenstellen. Also da liegen natürlich Geschmäcker auch, gerade was Wallpaper angeht, wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Aber ja, also.
Und Tapestry ist halt eine schöne Idee unter der Voraussetzung, dass in diesen Feeds, die du da reinsteckst, dass da irgendwas ist, was dich,
ja.
Also zum einen musst du Energie reinstecken, deine Feeds da reinzustecken, ja, ja. Und das macht halt die Masse offensichtlich nicht mehr.
Ja.
Und auch so der breite Appeal von Mastodon ist halt nicht da, ja, weil halt die Leute immer noch auf Twitter oder halt auf Blue Sky rumgammeln oder sonst wo. Und das ist halt ein harter Sell. Und sie haben sich ja damals gesagt, so als Twitter umgefallen ist, wir wollen nicht nur sowas wie Ivory bauen, wir wollen nicht nur Twitterific für Mastodon bauen, sondern wir wollen irgendwas Größeres, Besseres machen. Mhm. Zeigt sich, zieht nicht genug.
Ja, ich meine, das ist wirklich eine klassische Nerd-App eigentlich, weil du kannst halt so viel Kram machen und dir ja da auch deine eigenen, ich habe vergessen, wie sie es nennen, aber du kannst ja da alles Mögliche an Zeug irgendwie auch reinpumpen in einer relativ flexiblen Form. Also das ist alles sehr beeindruckend, aber eben, du hast natürlich einen gewissen Konfigurationsaufwand oder musst dir halt deine RSS-Feeds da einzeln einpflegen. Selbst das machen ja heute wahrscheinlich echt nur noch wenige und das fängt dann an, schwer zu werden. Und wir sehen es ja auch bei anderen, auch so Klassiker wie Reader oder solche Apps, die auch dann versuchen, der Reader hat ja auch gerade nochmal versucht, sich so, sozusagen neu aufzustellen. Und ich weiß nicht, wie erfolgreich das am Schluss war, unterm Strich. Also da fragt man sich auch, ob die natürlich jetzt von den Zahlen her immer noch das bekommen, was sie vielleicht einstmals hatten, als da sich halt sehr viele drauf gestürzt haben, aber das ist halt vielleicht kein Massenmarktprodukt und vielleicht an einem gewissen Punkt rechnet sich das halt auch nicht mehr, weil es halt auch immer schwieriger wird, die Aufmerksamkeit natürlich für so eine App zu bekommen und zu finden und dann damit natürlich dann auch die Käufer und Nutzer zu finden.
Sie haben so eine sehr schöne iPad-App zum Sketchen, Linear. Ja, sie haben dieses X-Scope, was dir halt so pixelgenau Abmessungen auf deinem Mac-Bildschirm irgendwie abgreift. Sie haben diese Notizen-App, Tot und lauter so Zeug. Aber es ist halt irgendwie schwierig für sowas. Ich weiß auch nicht, was ich denen raten würde. Was sollen sie denn machen? Ne? Weil
das ist echt eine gute Frage.
Gegen die KI-Welle kannst du schon irgendwie ankämpfen, aber das ist halt schwer.
Ja, klar. Also ich meine, wenn da Icons oder Icon Design ja ein Pfeiler ihres Geschäfts war, das ist natürlich echt übel, weil da wird einfach unglaublich viel wegbrechen, weil handgestrickte Icons sind natürlich was sehr, sehr, sehr Tolles, aber auch was vermutlich nur sehr, am Schluss dann nur noch ein sehr kleiner Kreis von in dem Fall zahlenden Entwicklern, die dann dafür jemand anders halt anheuern, auch noch zu würdigen weiß oder dafür gewillt ist, halt Geld auszugeben. Und das ist ja so ein bisschen, ich meine, es hat mit Panic jetzt nicht spezifisch was zu tun, aber es ist so eine ähnliche Form von Firma, die halt sehr lange eine unglaubliche Erfahrung, jetzt auch mit Mac natürlich eine lange Historie hat in dem Geschäft oder sehr lange Software für Apple-Geräte entwickelt hat und oder immer noch entwickelt. Und bei Panic haben wir ja auch gesehen, dass die mit all ihren interessanten Projekten und all ihren tollen Software-Sachen, die sie ja für den Mac hatten, aber nie den Sprung geschafft haben, diesen Erfolg, den sie zumindest auf Mac über lange Jahre hatten, den auch aufs iPhone und iPad zu übertragen, wo natürlich der Markt plötzlich völlig durch die Decke gegangen ist. Aber ja, für die Entwickler, für die Firma, für das Unternehmen, was dahinter stand, das halt einfach sich nicht rentiert hat und all ihre iPhone, iOS-Projekte dann am Schluss, das sind glaube ich wirklich, sie haben glaube ich wirklich alle letztlich wieder abgesägt oder ist da noch eins übrig geblieben von Panic?
Von Panic, die haben noch Prompt, glaube ich, das Terminal.
Ja, das könnte sein.
Das benutze ich auch noch, aber in der alten Version, die funktioniert auch noch. Das ist, ist okay, ist aber halt Terminal auf Mac, auf iOS zu bauen, ist halt Quatsch, weil du nicht im Hintergrund laufen kannst.
Ja, klar. Das macht es dann halt schwieriger.
Und Die sind halt jetzt zur Konsole gegangen, zum Playdate und machen da einen guten Job, der halt auch nicht jetzt irgendwie eine Konkurrenz für die Switch wäre oder sowas. Gut, aber ist halt für den Markt und für dieses, und sie haben es halt auch wichtig, Apple aufgepasst, sie haben halt auch geschafft, für so eine super Nischenkonsole einen Haufen gute Spieleentwickler herzukriegen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, da, ja, also es ist ja auch schön, dass du da, dass das ja nach zumindest einer Geschichte aussieht, die am Schluss ja doch auf jeden Fall funktioniert hat. Also ich weiß nicht, ob sich das groß gerechnet hat dann richtig und ob das Mengen an Geld einspült. Ich meine, Hardware-Business wahrscheinlich, die kennen, sind ja jetzt auch in die Zollgeschichten und alles reingerannt. In all die Probleme, die natürlich gerade in den USA dann und gerade für die auch auf dem Heimatmarkt bestehen, aber trotzdem ist natürlich sehr spannend, dass sie da eine ganz andere Welt auch nochmal gefunden haben, in der Panic als Firma halt existieren kann. Und das ist ja jetzt ist ja doch was anderes als das klassische irgendwie Mac-Software oder Apple-Geräte-Software-Business. Mhm. Aber es ist halt traurig, weil eine Rolle in dieser ganzen Geschichte spielt ja auch Apple und Apples Bedingungen natürlich rund um den App Store, die wir ja jetzt seit 15 Jahren diskutieren und an denen sich und dann, wie schon der Agent sagte, die EU, wenn die EU wirklich diese Bedingungen, die sie jetzt ja nur für die EU nochmal nachkorrigiert haben mit komplizierten Store-Services-Fee und verschiedenen gestaffelten Systemen, aber wenn das jetzt wirklich durchgewunken ist, dann ist vielleicht dieser Kampf gegen der Kampf für eine offenere Software-Vertriebsplattform, bei der halt nicht Apple an jedem digitalen Content doch sehr großen Batzen sich einverleibt, dann ist dieser Kampf vielleicht an einem gewissen Punkt auch doch verloren.
Meine Theorie ist ja, dass die EU diese Apple-Dokumente durchgelesen hat. Haben sich alle gefragt, hast du das verstanden? Nee. Hast du das verstanden? Nee, du auch nicht.
Das ist
wurscht jetzt, lass.
Jetzt haben wir keine Lust mehr, das ist ja schon das dritte oder vierte Mal. Hat wahrscheinlich keiner mehr Lust gehabt, die Dokumente zu lesen.
Wer weiß, es ist Sommer, es ist heiß. Und, ach komm, gehen wir an den Strand. So wie Alex, einfach weg.
Einfach an den Strand legen.
Nee, also wer der Icon Factory jetzt noch irgendwie ein bisschen Geld zustecken möchte, die verkaufen jetzt so personalisiert handgestrickte Pixelporträts,
kann man dort
in Auftrag geben, die schöne, auch schön gemacht sind natürlich. Aber ich denke auch, die haben genug Know-how, irgendwas zu reißen, aber ich weiß auch nicht, was sie machen müssten, da irgendwie aus diesem Ding rauszukommen. Ist ja auch super frustrierend, wenn jetzt, die haben jetzt 2 Jahre ein Tapestry hingebaut und jetzt will es keiner haben, so.
Ja, das ist halt echt ein Hard Sell am Schluss, vor allem als Abo-Modell. Ich weiß gar nicht, was sie als monatlichen Abo-Preis ansetzen. Ich hatte Tapestry ja damals, das lief, war das über Kickstarter wahrscheinlich, als Kickstarter-Projekt seinen Ausgang genommen hat, aber das jetzt halt wirklich, also die Enthusiasten konnten sie halt einsammeln am Anfang, aber ich merke erstens selbst, dass meine Tapestry-Nutzung sehr, sehr gering ist. Ich bereue nicht, dass ich da als Kickstarter-Ding teilgenommen habe, aber ich weiß nicht, ob das eine App sein wird, die bei mir in die Dauerrotation am Schluss findet. Ich meine, ich hatte sie ja zwischendurch auch mal im Pick, das ist eine sehr schöne App und mit der man auch viel machen kann, aber sie findet beim Alltag keinen richtigen Platz. Das ist halt das, unterstreicht vielleicht auch das Problem und warum die halt insgesamt auch nicht als, also außer halt eine sehr bestimmte, wenn du eine sehr bestimmte Sache, Zeug machen willst, dann wirst du vielleicht damit sehr glücklich werden, aber also für mich hat es nicht zu 100% funktioniert bis jetzt.
Ja, also $20 wollen sie im Jahr dafür.
Was eigentlich nichts ist, wenn man die ernsthaft benutzt. Also
für mich ist sie auch nichts. Allein wegen der die ist nicht dicht, die ist viel zu groß. Der Text ist zu groß. Ich bräuchte das sehr viel kompakter. So wie du beim Ivory auch sagen kannst, so kleinste Schrift, ich muss alles irgendwie auf einen Blick sehen, sonst scrolle ich mich dusselig.
Ja.
Zum Beispiel. So ein kleines, wäre leicht zu beheben irgendwie, aber ist trotzdem ein Ding, was mich jetzt von Tapestry direkt irgendwie, auch dieses hell-dunkel Farbschema kann ich schlecht lesen, mit meinen Augen zumindest. Das ist so, auch nur Oberflächlichkeit, aber vielleicht, ja, vielleicht kann man es auch einstellen, wer weiß. Aber
ne? Ja, manches kann man so sicher, aber auch die, also ich glaube auch die zusammengeklappteste Form ist zum Beispiel immer noch sehr groß. Also für das, wenn du jemand bist, der das echt sehr super kompakt und möglichst viel da reinquetschen willst, wirst du da mit Tapestry, glaube ich, im Moment nicht sonderlich glücklich.
Mhm. Ja, gut. Dann kommen wir zu den Picks für heute, glaube ich. Nämlich, ich spiele mich ja ein bisschen mit diesem neuen E-Bike. Die große E-Bike-Geschichte kommt irgendwann noch, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich es ein bisschen teste, soweit es schon geht, und muss irgendwie einen Weg finden. Das ist ja nicht so einfach, weil.
Naja, richtig.
Weil mit Apple Maps und Google Maps, die haben zwar Fahrradrouting drin.
Also sagen wir mal, ja.
Du hast ja letztes Mal gesagt, so Google Maps sehr gut für Metadaten, so wann ja, hat der Laden ja. offen und so ein
richtig,
Zeug.
Richtig.
Das ist richtig. Selbst für Ladesäulen hat Apple Maps zum Beispiel drin, war letzte Woche katastrophal falsch.
Ja.
Weil die Information halt dutzende Minuten Delay hat. Und in der Zeit ist halt die Säule wieder belegt oder sowieso zugeparkt und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt mit hier auf dem Land ist natürlich oft neben den Straßen irgendwie noch ein, also neben den Landstraßen ist meistens oder stellenweise gibt es dort Radwege und irgendwelche Waldwege und so ein Kram. Und da steigt halt Apple Maps und Google Maps völlig aus. In der Stadt geht's schon, aber hier auf dem Land ist ein bisschen dünn.
Ja, also auch klar, natürlich in der Stadt gibt es ja ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut die beiden, also ich, bei Google Maps müsste man ja irgendwo sogar die Fahrradwege teilen, obwohl die so richtig gut verzeichnet sind. Also meine Erfahrungen mit beiden, mit den beiden großen Diensten sind, was Fahrradroutenplanung, also außerhalb der Stadt kannst du das halt völlig vergessen. Also es ist wirklich ein Desaster und auch auch gefährlich. Also die Routen, die mir die beiden immer ausgespuckt haben bei meinen üblichen Testrouten, die ich hier so für mich habe, war das echt, die haben mich über die schlimmsten Bundesstraßen so, ja, fahr du ruhig mit dem Fahrrad über die Bundesstraße. Also das waren wirklich völlige Fails am Schluss, die da rauskamen. Mhm. Und ja, ist halt schade. Und natürlich, klar, durch die Stadt wirst du schon zur Not mal mit dem Fahrrad damit dich navigieren können, wenn du echt gar keine Alternative hast, aber ich glaube, es ist gut, sich eine Alternative zu suchen.
Naja, und jetzt habe ich halt mal ausprobiert, wie das ist mit Komoot offensichtlich.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die offensichtliche Wahl. Und das ist schon nicht so schlecht, weil das hast du auch schon tausendmal besprochen und Basti wahrscheinlich auch. Und wir haben über diverse Möglichkeiten da schon mal gesprochen und ihr habt dann diese Fahrradcomputer und irgendwelche Sachen habe ich jetzt nicht. Ich habe nur so eine Bike Mount vom Enjoy Your Camera, vom Peak Design, die halt sehr gut ist und die irgendwie an jedes Fahrrad geht. Ich habe da so eine Auswahl und ich habe jetzt dieses Peak Design im Auto und ich habe das mit einem reinen Magnet Mount und dann habe ich fürs Fahrrad halt dieses Ding mit den Schnupsis hinten drin, Magnet plus Schnupsi und das sitzt halt bombenfest. Und das funktioniert ganz gut und dann kann ich halt mit Komoot offensichtlich da die Routen draufschmeißen. Und die Route, die er jetzt so einfach nur von A nach B, also von FFB nach München zum Beispiel rausgesucht hat, die war jetzt, wäre okay gewesen, aber du kannst halt immer sagen so, nee, hier nicht, ich will jetzt hier dieses Stückchen auf der anderen Route fahren. Und er hat halt hier in der Gegend irgendwie Tausende von irgendwelchen Wegpunkten, die irgendwelche Leute dort mit Fotos reingestellt haben. Und das ist schon nicht so blöde. Ich bin jetzt aufs erste Mal nicht einverstanden mit seiner Schwierigkeitseinstufung, die er da vorgenommen hat, weil das Stück durch den Wald, was er hier vor meiner Tür ausgesucht hat, das ist so am Limit von dem, was ich mit dem Fahrrad machen kann.
Okay. Und
was ich mit meiner Fähigkeit, Kieselberg abzufahren, machen kann, weil das geht irgendwann nicht mehr gut. Und das war halt eingetragen bei Komoot für easy, aber war halt für mich nicht möglich, ohne abzusteigen.
Ja, okay. Ja,
du wärst wahrscheinlich mit 80 runtergefahren, aber
ja, weiß ich. Kiesel kann tatsächlich sehr heikel sein, je nachdem.
Also, und das Fahrrad, das ich habe, das hat jetzt so relativ Fat Tires, aber halt nicht mit Mountainbike-Reifen, sondern mit glatten, normalen Reifen.
Ja,
okay. Und dann kannst du aber sagen, hier, dieses Stück möchte ich jetzt so fahren. Und dann habe ich gesehen, aber der Weg durch den Wald, der geht schon, aber der ist dumm zum Beispiel. Und dann habe ich einen Rückweg, habe ich dann halt über die Landstraße genommen, die aber einen Feldweg daneben hat. Und dann ist das da voll easy gegangen, war auch doppelt so schnell im Schnitt dann. Weil da kann ich dann einfach schnell fahren und Und im Wald muss ich halt Schritt fahren, weil sonst fahre ich gegen irgendwelche Sachen und Bären und was da halt so rumlungert. Hamster, ja, Hamster, ja, schwierig, ja, ja, das elende Pack, dieses diese Feldhamster. Ja. Und dann kannst du halt, der trackt das auch in Apple Health rein. Kannst du machen, musst du nicht machen. Du kannst, der sagt dir auch Sachen an auf dem Telefon und das geht auch auf die Watch rüber. Du kannst aber auch zusätzlich, kannst du auf der Apple Watch dein Fahrrad Outdoor zusätzlich tracken und der trackt dann halt andere Werte, weil der Komoot kriegt ja nicht alle Werte von deinem Puls und irgendwie Zeug rübergemeldet. Deswegen ist dann auch ganz praktisch, wenn du da das Fahrrad-Workout auf der Apple Watch noch zusätzlich klickst. Mhm. Und ich habe dann den Rückweg, habe ich dann über Apple Maps ausprobiert und der hat mich halt eiskalt über die Verdi-Straße rausgeschickt, statt durch den Nymphenburger Park, was geht, aber nicht schön ist.
Ja, ja, also gehen tun die Routen schon, aber es ist halt einfach so, war halt die schlimmste Straße, die du finden kannst.
Und das ist jetzt schon ganz nett. Ja, also die Wege, die, also der hat auch diese Fahrradstraßen zum Beispiel rausgesucht in München, die sehr, sehr hilfreich sind. Also nicht von alleine, nicht alles von alleine, aber mit einem kleinen auf die Karte gucken, siehst du halt, okay, es lohnt sich halt, diese 3 Meter Umweg zu fahren, weil du dann halt nicht auf der Verdi-Straße landest, sondern im Park bleibst, was halt besser ist. Und nicht Nymphenburger Park, also Chat sagt, in Nymphenburger Park darf man nicht radeln. Also erstens, wenn man schnell genug ist, dann merkt es keiner. Und zweitens kann man da genau dran vorbei an diesem, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Dings mit den, wo dieser so ein Teich mit Enten. So.
Okay, ja.
ich glaube, ich habe mich an alle Regeln komplett richtig gehalten und so. Das ist das ist ganz lustig. Und sonst hatte ich ja vorhin in der Pre-Show schon gesagt, es gibt so Fahrradstraßen in München, die so ganz nett gemeint sind. An der einen oder anderen Stelle sind die so ein bisschen abenteuerlich, weil halt die Straßen unterbrochen sind durch große Straßen.
Ja, ja.
Aber dann ist mit Komoot sehr, sehr nett. Und du kannst halt parallel, kannst du noch irgendwas anderes von Apple mitlaufen lassen. Wenn du sagen willst, du willst ein Check-in an irgendwen schicken, dann kannst du das in Maps machen und oder per iMessage irgendwo hinschicken und solche Sachen. Das geht alles ganz gut. Und halt auch, wenn du von der Route abkommst oder mal irgendwie um den Ententeich nochmal rumfährst, dann sagt er dir halt auch, wo es dann weitergeht. Und das ist nicht so blöd gemacht. Und du kannst halt bei Komoot einzelne Städte für, glaube ich, 3 Euro kaufen einmalig. Und eine größere Region kannst du für 8-9 Euro kaufen und das Weltpaket für 30 einmalig kaufen. Und das Region München und Umland, das hört halt hier auch auf, leider. Also das ist gerade hier so und dann ist Schluss. Ja, ja. Also wenn ich weiter raus will, brauche ich noch weitere Regionspakete außenrum. Und das Schöne an dem E-Bike ist halt, dass ich trotz meiner, also ich bin jetzt nicht der Supersportler, ja, also nicht so wie du. Du, wie gesagt, ne, 50 Kilometer nach dem Frühstück direkt, aber das ist dann für mich schon ein Tagesprogramm. 60 habe ich jetzt maximal am Stück gemacht, aber da bin ich auch gut fertig, selbst mit Motor. Aber ich kann halt trotzdem 60 machen.
Ja, ja, super.
Und das ist schon so, das ist jetzt für mich, ich benutze es weniger.
Das ist schon
jetzt
ganz schöner Radius. Ne? Also man kommt das ist ja das Schöne am Rad oder vor allem an einem Rad, was einen schnell oder weit fährt, dass man einen unglaublichen Radius abhaken kann, den man also zu Fuß schon sehr schwierig wäre und mit dem Auto natürlich easy, aber du siehst halt viel weniger, logischerweise, wenn du mit dem Auto die Strecke fährst, weil du halt irgendwelche oft vielleicht gar nicht so spannende Landstraßen entlang gurkst und mit dem Fahrrad erlebt man halt schon ziemlich viel.
Ja, und wenn man jetzt, also keine Ahnung, ich bin einmal zum Ammersee gefahren und dann einmal hier eine Runde und dann einmal nach München gefahren. Ich habe jetzt auf dem Rad wahrscheinlich 120 Kilometer drauf oder sowas, was ich halt sonst in einem halben Jahr gefahren bin, zur Schule und zurück oder sowas. Ja, also so wirklich weite Strecken, was jetzt damit geht. Und das Chat sagt, es gibt viele Gutscheine für gratis Komoot-Pakete. Ich habe den Eindruck, ich hätte auch schon mal eins gekauft. Ich weiß nicht, wo das hingelandet ist, aber egal. Der Preis ist okay, du kannst auch noch so ein extra Abo für irgendwelchen Kram kaufen, aber das hat mich bis jetzt da nicht genötigt, das zu klicken.
Ja, ja, also es führt ja leider kein Weg dran vorbei, um nochmal zu erwähnen, dass halt Komoot ja jetzt super evil ist, weil die ja von Bending Spoons eingekauft wurden und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass das Abo deutlich mehr gepusht wird denke ich mal, in der kommenden Zeit. Also ich meine auch schon jetzt das ein oder andere Mal, dass ich auch in Komoot plötzlich einen Hinweis auf dieses Abo gesehen habe, der vorher noch nicht so penetrant erschienen ist. Also ich vermute, dass die da einiges in diese Richtung unternehmen natürlich werden, um dieses Abo-Modell zu pushen. Und ich weiß nicht so genau, wofür man das, also die Idee an dem Abo war eigentlich eine lange Zeit, dass du zum Beispiel Mehrtagestouren planen kannst und ich glaube Wetterbericht, noch eine bessere Wetterberichtintegration und solcher Kram. Aber ja, mal sehen, wo sich Komoot halt hinentwickelt. Das ist halt sehr schade um die doch auf jeden Fall interessante und große Datenbank, die natürlich, muss man ja auch sagen, mit Hilfe der Nutzer am Schluss über viele, viele Jahre aufgebaut haben. Und das passiert dann halt, wenn so eine eigentlich so ein spannender Dienst und ein in vielerlei Hinsicht ja auch extrem positiv besetzter Dienst dann natürlich von einer Firma übernommen wird, die, sagen wir mal, nicht den besten Ruf hat für ihre Übernahmeprojekte. Wissen wir halt noch nicht genau, was jetzt aus Komoot wird. Und es wäre halt sehr schade, wenn es halt komplett zu einfach nur so eine Kiste wird, die dich halt ins Abo versucht, in dieses Abo zu steuern und sich halt auch natürlich nichts mehr tut bei der Weiterentwicklung. Wir haben ja einen Großteil der Mitarbeiter, haben die ja schon längst rausgeschmissen. Das ist halt alles sehr, sehr unerfreuliche Geschichte.
Ja, wenn der Dienst jetzt so bleiben würde, wie er jetzt ist, wäre auch okay. Wenn natürlich die Entwicklung einschlafen würde, wäre auch schade. Die Daten scheinen echt ganz okay zu sein. Also jetzt hier die Route bis zum Ammersee und bis zum Olchinger See und nach München rein und sowas, das habe ich jetzt hier mal alles durchgefahren und das sieht alles sehr okay aus. Und auch so Sachen, die ich teilweise, habe ich auch letztes Mal gesagt, teilweise schon mit dem Auto gefahren bin, aber wo ich jetzt halt dann die Radwege neben der Straße irgendwie sehe oder die Stellen, wo man halt unter der Brücke durch kann, wo halt, was halt sonst irgendwie komplett blöd gewesen wäre, wenn man da den Apple Maps Dingen hinterhergefahren wäre und dann halt plötzlich an irgendeiner Autobahnauffahrt steht.
Ja, ihr seid ja in Bayern sowieso relativ gesegnet mit asphaltierten Feldwegen. Das ist ja gar keine, oder wie sagt man, Forstwegen? Nee, nicht Forstwegen, sondern landwirtschaftlichen Wegen. Die haben irgendeine bestimmte Bezeichnung. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also das ist, ich weiß nicht, ob es ein anderes Bundesland gibt, wo die Dichte von dieser Art von oft erstaunlich guten und sehr gut fahrbaren Wegen so hoch ist, wie jetzt gerade in der Region Großraum München bis runter an den Alpenrand. Also da kommen wir schon ziemlich weit mit dem Fahrrad, ohne sich auf irgendwelche allzu abstrusen Straßen zu begeben.
Also ich habe hier direkt vor der Haustür so einen Bahnübergang des Todes, den ich noch nie gesehen hatte, wo du echt nicht durchkommst und wo du halt echt schnell sein musst, damit du den Zug nicht erwischst. Oje. Und das andere, was ich entdeckt hatte, was ich noch nie wahrgenommen hatte, war an der A96 so ein sehr, sehr hässlicher Tümpel. Ah. Dann steht so ein Schild daneben, so hier Abwasser von der Autobahn, nicht schwimmen.
Ja, das wird vielleicht besser sein.
Kein Trinkwasser oder so steht. Ich glaube auch.
Steht hoffentlich auch. Da muss immer dabei stehen, zur Sicherheit.
Ja, also solange es geht, kann man Komoot mal ausprobieren.
Ja,
und,
ja.
Das war jetzt ganz okay. Aber da muss auch mit OpenStreetMap und Kram haben wir alles ja auch schon zehnmal, Bike-Router und so weiter. Gibt viele Alternativen und solche beste Sachen.
Ja. Aber halt, ja, eine andere Kiste, Komoot ist halt nett, weil das auch einfach als App halt auf dem Telefon relativ einfach dir eine mindestens akzeptable Route normalerweise zusammenklicken kannst. Das ist schon, muss man echt sagen. Also für dieses schnelle, Bike-Router ist halt fantastisch, aber Bike-Router ist am Schluss eine Desktop-Browser-App, die du an einem großen Display, großen Monitor machen möchtest. Funktioniert zwar inzwischen auch halbwegs im Browser auf dem iPhone, iPad oder nicht nur halbwegs, sondern es funktioniert eigentlich so relativ gut. Am iPad ist eigentlich ganz nett, weil du halt den Stift zum Beispiel benutzen kannst. Aber es ist trotzdem irgendwie nochmal ein Tick. Erfordert mehr Eigenarbeit, die man halt erstens vielleicht nicht immer machen möchte, wenn man einfach nur mal schnell eine kurze, kleine Route zu einem bestimmten Punkt braucht. Und dann, ja, kommt man mit Komoot auf jeden Fall schon ziemlich weit. Und ich finde es auch, also es gibt ja noch so eine ganze Reihe von anderen Fahrrad-Apps, auch spezifisch, die auch oft dann auf OpenStreetMap Daten beruhen und damit auch teilweise, wo das Routing aber sehr unterschiedlich ist vom Level. Also da merkst du auch, dass da müssen dann schon irgendwie Leute sitzen, die sich Gedanken gemacht haben. Und da werden wahrscheinlich wenige vor allem die Erfahrungswerte im Sinne von Nutzerwerte und Daten haben über tatsächlich gefahrene Strecken, wie sie eben in Komoot drin sind. Und das ist natürlich schon ein Vorteil dann.
Ja, gut. Leo, was hast du?
Ich habe nur einen kleinen Hinweis, weil meine bevorzugte Erdnussbutter wieder in normaler Form zu Amazon zurückgekehrt ist. Nämlich die Moneylife, das ist ja eine britische Firma, englische Bude. Und die hatten offensichtlich, weiß nicht, ob das auch gibt sicher irgendeine Brexit-Geschichte dazu. Also sie haben natürlich auch ihren eigenen Online-Store, aber die verschicken nur innerhalb von Großbritannien oder innerhalb von England. Und in Deutschland waren die auch teilweise schon außerhalb von Amazon zu haben, aber inzwischen habe ich sie jetzt schon relativ lang nicht mehr groß woanders gesehen. Und die hatten in den letzten Monaten, waren die teilweise komplett ausverkauft, also auch bei Amazon komplett ausverkauft. Und dann sind irgendwann, also ich meine, abgesehen, dass die auch so eine Shrinkflation-Geschichte gemacht haben, weil halt die aus 1 Kilo wurden 900 Gramm, aha, was natürlich Desaster ist, ja, weil wo sind meine verdammten 100 Gramm Erdnussbutter hin? So geht's ja nicht. Und dann sind aber die Preise auch für diese 900 Gramm, die es dann geworden sind, statt dem 1 Kilo, sind halt dafür auch die Preise nochmal explodiert. Und jetzt hat sich das alles wieder so ein bisschen in eine normalere Bahn, glaube ich, zurückbewegt. Jetzt, als ich das letzte Mal geschaut habe, hat jetzt dieses 900-Gramm-Ding hat so 15, 16 Euro oder so gekostet. Aha. Ja, 15 Euro sehe ich gerade bei dir im Browser. Also das ist, ja, wer die noch nicht ausprobiert hat oder vielleicht doch mal ausprobieren möchte, sie gibt es auf jeden Fall wieder. Ich bin in meiner Suche nach Erdnussbutter-Varianten immer noch zu keiner gekommen, die mir wirklich viel besser schmecken würde. Also es gibt andere, die man auch essen kann, aber ich bin immer froh, wenn ich am Schluss dann doch wieder so ein Moneylife-Becher irgendwo im Schrank zur Sicherheit bewahre. Und da die bei mir auch nicht allzu lange halten, war es jetzt mal an der Zeit, nachzubestellen.
Ja, ich denke, der Preis war mal Richtung 12, 10, keine Ahnung, es war weniger. Die
war definitiv weniger, vor allem war es halt mal ein Kilo und der Preis war niedriger und zwar das komplette Kilo drin und dann war der Preis aber zwischendurch verrückt. Der war, glaube ich, mal für das 900 Gramm Ding war der mal irgendwie so 30, 40 Euro oder so. Das ging völlig aus dem Ruder, wo ich gesagt habe, okay, die schmeckt mir gut, diese Erdnussbutter.
Aber nicht so gut.
Aber nicht so gut.
Ja, okay. Nee, ich hatte auch was von denen, diese dunkle Sorte, das war ziemlich nice. Aber ich esse nicht genug, dass ich so schnell durchkomme und dann wird sie doch hart und irgendwie hin und her. Aber ich habe schon auch immer irgendwas in der Richtung da. Das kann nicht schaden.
Ja, die haben ja auch kleine Becher, aber die gibt es, glaube ich, im Moment gar nicht. Und die waren natürlich dann auch für ihre kleine Füllung etwas irrational teurer als dieser Rieseneimer, der ja gar nicht mehr so riesig ist, weil es sind ja nur noch verdammte 900 Gramm drin, statt ein ganzes Kilo.
Ja, okay. Gut. Ich linke das alles in den Shownotes von der 961. Nächste Woche sollte Basti wieder auf einer Party sein, Alex wieder zurück sein und dann sprechen wir die nächste Beta, Glas oder nicht oder irgendwie, das wird alles.
Eine große Überraschung.
Gut. Danke sehr fürs Zuhören, danke fürs Plusklicken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
gute Nacht.